Max, wir müssen reden.
Hast du irgendwas gehört?
Du hast was gehört?
Na, vom Öffnen, vom Flaschenplopp.
Max, wie geht's dir?
Lustig, dass du fragst.
Oh, scheiße.
Prost. Was hast du denn da?
Es ist ein Cognac.
Ein Cognac?
Ich dachte, ja.
Ich habe hier ein alkoholfreies Bier.
Mhm.
Schönes Brillo Zero. Ja, wir waren ja schon im Urlaub, das war total nett.
Genau, das ist übrigens der Grund, warum wir so lange nicht mehr aufgenommen haben, unter anderem.
Portugal ist toll.
Ja.
Das hilft auch ganz fantastisch, also die ganze Sonne, UV-Strahlung und so, gegen, so, dann wird der Vitamin D-Level erhöht, so diese ganzen Sachen. Und darum ist man nicht so anfällig für Krankheiten, zum Beispiel für Corona und sowas, was total geil ist.
Ja, hint, also, hint. Jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack.
Also genau, die Diana ging es irgendwie auf dem Flug richtig scheiße.
Flug zurück.
So richtig wie die Volltrottel, weißt du, so richtig einmal, du fühlst dich, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, also sie hat sich schon vorher etwas krank gefühlt, aber es war halt so, sie hat halt gesagt den einen Abend oh Gott, ich habe so einen tierischen Brand. Und wir waren halt am Vortag, waren wir irgendwie abends was trinken. Und wir hatten Gin Tonic und das waren durchaus auch gute Portionen und so. Und das jetzt durchaus, also ich meine, wir trinken ja nicht so wahnsinnig viel, das hat einfach gepasst. Das hat einfach gepasst. Und ich so, pff, ja komisch, ich habe gar nichts. Und dann ging es die Anna halt auf dem Flug schlecht. Und dann auf der Rückfahrt, eigentlich wollte man mit der Bahn fahren, aber dann habe ich doch einen Mietwagen, also einen V-Share genommen, sind wir dann mit 80 die Autobahn lang gezuckelt, weil jedes Mal, wenn ich gebremst oder beschleunigt habe, so schlecht geworden ist. Und von da ab ging es bergab. Das war richtig. Also ja, und dann hat sie am nächsten Tag einen Test gemacht und der war wohl, also ich habe es nicht gesehen, ich habe dann den nächsten Tag den Test gesehen, so halt die Linie quasi augenblicklich da und viel heller als die, also viel röter als die Kontrolllinie. Und ich find's irgendwie krass, weil das hier so ein Kontrast ist. Also in Portugal, da war das noch relativ strikt. Da hat man auch überall Masken aufgesetzt und so. Und was überhaupt gar kein Problem war, weil dann setzt man halt beim Reingehen eine Maske auf. So fucking what? Oder beim Einkaufen. Hier ist das ja inzwischen offensichtlich total aus der Mode gekommen. Und dann kommt man eben kommt man dann so zurück und holt sich irgendwo, also ich meine, wenn man sich im Herbst irgendwie eine Erkältung holt oder sowas, ja, okay, geschenkt. Aber wie gesagt, wir kamen aus der Wärme, wir kamen aus der Sonne, wir haben eine Woche lang am Strand hat Kolja gesurft, hier Bodyboarding gemacht und sowas. Also wir haben wirklich, jeder von uns hat einen Sonnenbrand, weil wir so viel Sonne abbekommen haben und sowas. Und dann holt man sich irgendwo, ohne es zu bemerken, irgendeine scheiß Krankheit, weil man irgendwo mit jemandem im Raum ist. Und bei Diana, also war das jetzt...
Konntet ihr so ein bisschen tracken, wo das herkam? Oder?
Ja, keinen blassen Schimmer. Also man hat natürlich so... Also wir waren, wie gesagt, wir waren am Vorabend, waren wir im Restaurant. Da waren wir ziemlich lange. Vielleicht haben wir es da geholt. Allerdings, einen Tag später hat man auch keine Symptome eigentlich, wenn ich das richtig verstehe. Also wird es irgendwie ein paar Tage vorher gewesen sein. Diana hat überlegt, wo sie ohne uns war quasi, weil... Kolja und ich waren negativ, Betonung auf waren wir haben keine Idee, wir wissen es einfach nicht. Naja, und jetzt ist halt und Diana war so krank wie, also sie hat einen milden Verlauf. Also ganz klar, das ist nach allen
Definitionen. Also so nach den Kriterien.
Nach den Kriterien ist das ein milder Verlauf. Es war aber trotzdem definitiv die schlimmste Krankheit, die sie in ihrem Erwachsenenleben hatte. Also ich habe sie noch nie so krank erlebt und sie meinte danach halt auch, also sie kann sich nicht erinnern, dass sie in ihrem Erwachsenenleben jemals so krank war. Und das war alles, also ich habe mir nie Sorgen gemacht, ich habe nie Angst gehabt. Sie hat halt im Wesentlichen, sie hat wirklich tagelang einfach durchgeschlafen. Ich glaube, sie hat 4 Tage nichts gegessen. Nichts. Und dann ging es auch jetzt ging es auch die letzten Tage relativ steil bergauf, muss man auch sagen. Jetzt ist, also es geht ihr noch nicht gut, aber es ist, sie ist definitiv deutlich auf dem Weg der Besserung, was mich total beruhigt und sowas. Aber es ging ja richtig, richtig, richtig dreckig. Und irgendwie so dieser Kontrast zwischen, ja, man kriegt eigentlich nur, ja, testen. Sie wollen sich testen lassen. Also es gibt noch Testzentren, aber so ist halt eher so ein, ist halt eher so ein Theoretikum. Ich war
so, kein PCR gemacht.
Nee, sie hat bisher seitdem, das hat sie das Haus nicht verlassen.
Ja, ja, ja. Verständlich. Ja.
Und du kriegst auch keinen PCR mehr.
Nicht umsonst, keinen, ne?
Also
beim Arzt vielleicht noch, also.
Nee, ja. Der Arzt hat, ich war am Montag dann beim Arzt und hab gesagt, sie ist krank, braucht eine Krankenschreibung. Hat er auch anstandslos gemacht, hat er irgendwie so halt, und aber bei ihm testen, also er meinte, ja, ich brauche dann, also vom Test, haben Sie einen Test gemacht? Ich so, ja, ich habe einen Test gemacht. Kann ich dann die E-Mail weitergeleitet haben? Und dann so, hä, welche E-Mail? Und dann, er meinte halt vom Testzentrum.
Mhm.
Ja. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit, die Frau kann gerade nicht das Bett verlassen. Ich gehe mit der nicht zu irgendeinem Testzentrum. Und ja, dann war meine Logik so die ganze Zeit, naja, jetzt ist es auch egal. Entweder ich krieg's nicht oder ich hab's schon. Und eben gerade, direkt vom Podcast, habe ich nochmal einen Test gemacht. Und das war jetzt bei mir der erste Test, der positiv war.
Oh je. Aber dir geht's noch gut.
Gut ist jetzt übertrieben, aber
spürst du schon ein bisschen Symptome, so ein bisschen leicht?
Ja, ich habe Husten, ich habe so ein bisschen fiebriges Gefühl, so ein bisschen okay. alles noch im Rahmen, kein Vergleich.
Eine Weltpremiere hier, WMR, Weltpremiere. Ihr könnt Max live beim Krankwerden zuhören.
Kolja hatte heute Morgen seinen ersten positiven Test. Der hat sich gefreut wie ein Plätzchen.
Yay! Yeah.
Weil heute kam Nintendo Sports raus. Das ist so, kennst du Wii Sports noch, das alte?
Ja, vom Sinn her, ich hab's nie gespielt, glaube ich.
Was? Du hast nie Wii Sports gespielt? Eines der besten, wirklich, eines der, also das, wahrscheinlich.
Ich mache dieses Offline-Sport, mache ich manchmal.
Du bist ja doof. Ja, also auf der Nintendo Wii, das war ja damals so dieses Ding da, und die haben das jetzt halt für die Switch nochmal rausgebracht und mit ein paar neuen Spielen und sowas. Ich habe noch nicht einmal jetzt gespielt. Kolja hingegen fast den ganzen Tag, weil hey, er musste nicht zur Schule. Eigentlich wollte er heute noch zum Fußball gehen und heute Abend noch zu den Großeltern. Und gestern Abend fiel ihm dann irgendwann ein so, morgen kommt das Spiel raus, auf das er sich wirklich schon seit Wochen freut. Er hat ausgerechnet, ich musste mehrfach nachgucken, an welchem Datum das jetzt kommt und so. Und morgen kommt das Spiel raus. Naja, vielleicht kann ich ja doch nicht zu Oma und Opa. Also, oh nee, also so jetzt wirklich nicht. Dann machen wir es so, dass ich sie einen Sonntag abhole, an dem bringe ich die Switch mit und dann können wir da draußen ein bisschen spielen oder irgendwie sowas. Aber das war halt so ganz klare Prioritäten. Also für den ist das jetzt alles und der hustet auch ein bisschen, aber ansonsten geht's ihm fantastisch, wie man es von einem Kind erwartet, und ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, ich hoffe mal, dass mir das erspart bleibt, was Diana jetzt gerade hatte, wie gesagt. Aber mal gucken, wie das so weitergeht.
Ja. Das ist so krass, gerade so in meinem Umfeld fallen sie alle wie die Fliegen. Ne? Also du bist nicht
unfassbar, ja.
Ja, ihr seid nicht die Einzigen, sondern ganz viele Leute.
Ja, das geht gerade richtig. Das geht gerade, also ich weiß, dass aus Koljas Klasse ein Kind hat auch neulich in der Nacht gekotzt. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, so Kotzen, Corona-Symptom.
Du, Corona-Symptome sind so.
Ja, ja, aber eines
heterogen, das ist.
Also wenn's eine Liste von 10 Symptomen gibt, ist Kotzen durchaus eins davon. Also ist jetzt kein so ein super seltenes Symptom. Und das war halt bei Diana definitiv der Fall. Und ja, großer Spaß alles. Und irgendwie ist es halt diese Diskrepanz zwischen, das ist jetzt das Normale, dass man irgendwie abends irgendwo hingeht, irgendwo essen geht und am nächsten Tag ist man erstmal und steckt man sich an und ist erstmal für anderthalb Wochen richtig weg vom Fenster. Weil es kann ja mehrfach erwischen. Also ich kenne mittlerweile einige Leute, die es mehrfach erwischt hat.
Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es durch jedes Mal so krass erwischt.
Ne? Ja, okay, hoffentlich nicht. Das ist natürlich.
Also ich denke mal, wenn du einmal durchgemacht hast, dann wird der nächste Verlauf zumindest milder werden. Wobei man hört natürlich auch, dass es andere Story gibt's auch, aber ja, es gibt halt immer.
Ich weiß,
eine andere Story gibt's immer. Ne?
Würde mich mal interessieren, welche Variante das jetzt ist, die wir jetzt da mitgebracht haben.
Bestimmt BA2, oder?
Ist so. Na, inzwischen ist ja BA4 on the rise, so die Variante mit angeblich R0 von 15. Also, die gerade richtig durch die Decke geht.
Okay. Also die noch viel ansteckender ist als BA2?
Scheint so.
Okay, ich hab I lost track irgendwie so ein bisschen.
Ja, geht mir genauso. Ja, man ist irgendwie so raus, man denkt sich so, okay, ich bin geimpft, alles ist gut, ja.
Ja, ich krieg da auch diese Krisen manchmal so durcheinander und denk mir so, Corona-Maßnahmen, ja, aber schwere Waffen, nein.
Sollen wir schwere Waffen an die Testzentren liefern?
Soll Drosten schwere Waffen kriegen, um Corona zu bekämpfen? Ich meine, schwierige Frage. Was?
Werden wir die Corona-Warn-App an die Ukraine liefern, oder?
Was, wenn Corona den roten Knopf drückt?
Oh Mann. Ja, großer Spaß. Dann, was haben wir noch? Also ich meine, das Thema, was so irgendwie in der Luft liegt, und ich habe so eine schlimme Befürchtung, dass uns das die nächsten, dass das Wort Trump eigentlich nur durch Musk abgelöst worden ist.
Ja, ist es ja schon lange.
Ja. Aber ich meine, seitdem dieses Angebot oder seit ein paar Wochen jetzt geht irgendwie, also seitdem Elon Musk sich glaubt, zum Thema soziale Netzwerke äußern zu müssen, also so stelle ich mir die Hölle vor, einen Twitter-Client zu haben, den man nur Elon Musk's Take zu vernünftigen sozialen Interaktionen liest.
Also ich habe diese ganze Geschichte ja relativ ausführlich verfolgt, einfach dadurch, dass ich diesen Money Stuff Newsletter drin habe und der halt
absolut unrealistisch, dass die Ja sagen.
Dass der, wo, was, wer, was?
Dass heißt? Das Board Ja sagt.
Was? Achso,
das Twitter-Board.
Das ist schon durch. Aus. Ist jetzt schon durch. Das war schon, ne?
Egal. Ja, ich weiß.
Dieser Money Stuff Newsletter hat das relativ ausführlich erörtert, weil dieser Matt Levine, der das schreibt, der hat auch schon mal viel über Twitter, über Musk geschrieben. Einfach weil Musk aus so einer reinen Finanzmarktperspektive so ein Phänomen ist, ne? Und der hat dann die Elon Musk Market-Hypothese aufgestellt. Die ungefähr so geht. In der heutigen Finanzwelt berechnet sich der Wert einer Anlage nicht mehr nach ihrem Cashflow, sondern nach ihrer assoziativen Nähe zu Elon Musk.
Okay.
Und
definitiv kann man, keine Bubble.
Genau, das kann man an verschiedenen Asset-Klassen so relativ gut zeigen, so, ne, und auch ganz viele Beispiele dafür geben. Wie und natürlich nicht nur Tesla, die ja wahnsinnig überzeichnet sind, ja, so, sondern natürlich auch so Sachen wie Dogecoin und Bitcoin und so, wo er da die Kurse immer wieder zum in Bewegung bringt.
Aber bei Twitter und, bisher ja erstaunlicherweise noch nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, ja, da gibt es auch verschiedene Hypothesen drüber. Auf jeden Fall, er hat dann halt auch viel über diese Twitter-Übernahme geschrieben und im Endeffekt fand ich irgendwie, hat das auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass Musk sich da im Endeffekt Also er hat das so eingeleitet, ja, stell dir vor, du bist irgendwie der reichste Mensch der Welt und spielst gerne ein bestimmtes Videogame und dann nervt dich aber irgendeine Neuerung an diesem Game und was denkst du dir? Ja, pff, dann kaufe ich halt diese Videogame-Firma und sag denen halt, ich will das und das Feature anders haben. Yeah. Und so ungefähr so muss man sich das vorstellen, ja, irgendwie Elon Musk sitzt dann halt, also das war zu der Zeit, wo noch nicht klar war, dass das ganz einkaufen will, sondern sozusagen Boardseat haben will. Und dann hat er das so ein bisschen durchgespielt, ja, irgendwie der CEO sagt dann, ha, Herr Musk, unser neuer Großinvesteur ist jetzt Teil von unserem Board, zeigt so die Slides für die Business Strategy und Musk so, ja, das interessiert mich alles nicht, make my font bigger. Und ich meine, im Endeffekt ist es so, ja, also er will jetzt nicht seinen Font bigger machen, aber im Endeffekt will er ja so halt die Moderation loswerden, die seinem Shitposting halt zumindest potenziell gefährlich wird, ne? Also er liebt es ja so Shitposting zu machen, Corona Quatsch zu erzählen und über Impfungen Quatsch zu erzählen und Leute Pädophile zu nennen und so. die er nicht mag.
Ganz ehrlich, wenn man vorhat, irgendwann mal als Präsident der Vereinigten Staaten aufzukaufen, dann ist Twitter vorher kaufen sicherlich ein ziemlich smarter Move. Habe ich gerade gesagt, Präsident der Vereinigten Staaten zu kaufen?
Zu werden. Ja, also erstens, Elon Musk kann nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden, weil er nicht in den USA geboren ist.
Ja, weißt du, damals haben sie auch gesagt, wir werden niemals auf dem Mars leben, wir werden niemals bis 2016 Teslas von New York nach San Francisco haben. Und was sagen die Kritiker heute?
Ja.
Was sagen also, sie heute?
Ich meine, man muss sich das reinziehen. Das ist alles so weird. Es ist wie aus so einem fucking Comicbook. Also es ist so wie aus so einer Dagobert Ducks Geschichte so. Ich meine, er ist der reichste Mensch der Welt, ja. Und es ist die größte Tech-Akquisition der Geschichte, ja.
Ernsthaft?
Der fucking Geschichte. Und zwar nicht ein bisschen, sondern halt, keine Ahnung, die nächstgrößte ist irgendwie halb so groß, ja, nicht
okay.
mal. Also es ist wirklich mit Abstand, mit riesem Abstand die größte Tech-Akquisition der Geschichte. Und sie wird nicht getan von einem Unternehmen, sondern von einem Clown, ja. Von einem Twitter-Shitposter. Und es wird auch nicht gemacht, weil er jetzt wahnsinnig viel Geld damit verdienen will, sondern weil das halt dein Lieblingsspielzeug ist und er das irgendwie haben will. Und das ist so weird.
Ich finde es auch, ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, dass diese ganze Kohle, also ich meine, das zahlt er ja nicht in Cash, weil hat er nicht, sondern er muss halt Kredite aufnehmen, bla bla bla, eben für die größte Tech-Akquise aller Zeiten, mal eben in einer Woche.
Ja.
So, okay, ich habe die Finanzierung.
Ja, ja.
Okay, wie kriegt man Banken so schnell on board für so eine Scheiße? Wie kriegt man...
Wenn man der reichste Mensch der Welt ist, dann kriegt man das hin. Dann sagt man, pass mal auf, Leute, dann hast du halt einen Raum voll Anwälte.
Ja.
Nebenraum, dann sagst du, pass mal auf, geht mal eure Adressen durch, Goldman Sachs, hast du nicht gesehen? Und ruft die alle mal an und sagt, ich will das hier kaufen und wie viel sie da locker machen können.
Der musste wohl wirklich so ziemlich jede Bank in der Wall Street anhauen, um diese Finanzierung zusammenzukriegen. Also sind wohl sehr, sehr viele Banken dran beteiligt und auch jetzt nicht unbedingt so die allerersten Namen, die einem einfallen, ohne davon auch nur die geringste Ahnung zu haben. Also ich gebe einfach nur das wieder, was ich woanders gelesen habe. Also scheint nicht ganz trivial zu sein. Vielleicht sind auch ein paar abgesprungen, weil es ihnen zu unsicher war, aber offensichtlich sind genug andere dabei. Aber irgendwie...
Ja. Das Problem ist halt, ne? Also
so richtig glaube ich es noch nicht, ehrlich gesagt.
Er muss halt sozusagen seine eigenen Aktien beleihen, ne? Mhm. Also seine eigenen Tesla-Aktien muss er beleihen. Also entweder er muss sie verkaufen, ne? Und dann hat er das Cash, aber dann bringt er halt den Aktienkurs von Tesla zum Einsturz, wenn er so viel.
Und er muss noch Steuern draufzahlen.
Er muss Steuern draufzahlen. Das heißt mit anderen Worten, er geht dann lieber zu einer Bank und sagt hier, pass mal auf, ich leihe mir von euch ganz, ganz viel Milliarden und dafür gebe ich Collateral, also
Sicherheiten
in meinen Tesla-Aktien. Und das Problem ist halt, dass Tesla eine sehr, sehr volatile Aktie auch ist. Ne? Mhm. Also die Kursschwankungen sind enorm und es gibt natürlich auch diese, alle sagen, dass es überzeichnet ist und
überbewertet
und Bill Gates persönlich hat sie geschortet.
Okay.
Und
darum hat er den Bill Gates Witz gemacht.
Ja, deswegen hasst er Bill Gates gerade. Also deswegen hat er so einen Hass auf Bill Gates gerade.
Ach, das ist ja. Bei ihm ist man wirklich sicher, dass Twitter da in guten Händen ist. Das ist ja, das. Ist,
nein, da gibt's keine.
Dieser Mann wird immer rational handeln und sich jeden Schritt auch bis zu Ende überlegen.
Genau.
Und
er ist total selbstreflektiert und weiß auch ganz genau, wo er jetzt irgendwie einen Interessenkonflikt hat oder sowas. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich meine,
wenn Elon Musk uns eins lehrt, dass wirklich jeder Trottel der reichste Mensch der Welt werden kann. Also der reichste Mann der Welt, wenn man vorher schon reich war.
Jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau, ja, weil die volatil ist, ist es gar nicht so einfach, das halt als Collateral dort anzugeben bei den Banken. Und die wollen dann halt besonders viel davon haben, um besonders sicher das zu sein.
Er muss jetzt irgendwie 60 Milliarden Aktien hinterlegen, um 20 Milliarden Schulden aufnehmen zu können.
Irgendwie sowas, ja. Da gibt es halt ein bestimmtes Verhältnis da, relativ
hoch. Und wenn Tesla um 20% fällt, der Aktienkurs,
dann gibt es einen Margin Call.
Dann gibt es einen Margin Call, das heißt, dann muss man Aktien nachschaufeln.
Ja.
Was theoretisch kein Problem wäre.
Hat er genug.
Aber es gibt wohl so Tesla-Aktionäre oder ich weiß nicht, wahrscheinlich gilt das nicht für alle Aktionäre, aber Tesla irgendwelche hohen Positionen dürfen maximal, ich glaube, 20% oder 25% ihrer Tesla-Aktien als Collateral für irgendwas hinterlegen. Und davon ist er gar nicht so weit weg. Also jemand hat das mal durchgerechnet, bei welchem Kurs Elon Musk Twitter wieder los wäre.
Okay.
Und das wäre Kursverlust von 25% oder sowas. Also jetzt wirklich.
Kriegen wir doch hin.
Also durchaus
hier was
in dem aktuellen Umfeld.
Kurzer Aufruf, bitte stoßt alle eure Tesla-Aktien ab.
Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also ich habe, irgendjemand hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich Elon Musk pleite gehen sehe daran, weil er Twitter gekauft hat. Aber wenn das so ist, dann ist es halt so. Also es ist, aber wir werden sehen. Ich meine, der Typ ist jetzt sicherlich für einiges bekannt, aber nicht dafür, dass er zu wenig Überraschungen liefert. Insofern, vielleicht wird's ja auch alles toll und großartig und wir werden alle jubeln, weil endlich jeder Faschist ungestört auf Twitter sich austoben darf.
Ja, ja, ja. Also was er zu diesem Thema twittert, auch ist irgendwie haarsträubend. Ja. Also er hat halt das ganz klassische Hufeisenschema, ne, irgendwie oder so, irgendwie. Ja, also ich bin ja, also ein gutes Moderationsregime ist, wenn die Rechte genauso angepisst ist wie die Linke. So. Mhm. Und solche Sprüche kommen da halt immer. Und das heißt mit anderen Worten, er wird dann, keine Ahnung, ein paar Antifa-Accounts entblocken und Donald Trump und Alex Jones so irgendwie oder sowas. Keine Ahnung. Und dann sagt er, das ist ja, jetzt habe ich hier einen schönen Ausgleich gemacht oder sowas. Und glaubt damit halt irgendwas Gutes gemacht zu haben. Ich habe jetzt einen Artikel geschrieben über die Übernahme für die Taz und da habe ich dann nochmal ein bisschen rumrecherchiert über die alten Geschichten und so. Bin ich auf so einen Daily Beast Artikel gestoßen von 2018 von so einer Frau, die halt damals geschrieben hat über was passiert, wenn man als Frau auf Twitter Elon Musk kritisiert. Und
2018 schon, krass.
Genau, also wir kennen ja alle seine Troll-Armeen, die er da hat. Ich habe es übrigens jetzt auch gerade, ich habe einiges getwittert und ich war auch vom ZDF gefeatured worden in einem Artikel, das hatte ich getwittert und da habe ich auch richtig Feuer gekriegt von den Elon Musk-Fans. Das ist nicht schön, aber ich glaube, als Frau ist das nochmal krasser, wenn man dann halt nochmal, glaube ich, noch mehr Abuse abkriegt. Jedenfalls hatte die darüber geschrieben und hatte dann aber auch rumrecherchiert in ihrem Umfeld, andere Journalistinnen, die halt sie einfach sagen so, nee, also ich mache keine Elon Musk Stories mehr, ich mache keine Tesla Stories mehr, so einfach weil sie sich das nicht mehr geben wollen, ne? Und und ich meine, wenn Elon Musk irgendwie die Meinungsfreiheit irgendwie was wert ist, ja, vielleicht schafft er dann ja ein Umfeld, in der sich wieder Leute trauen, ihn zu kritisieren, die sich nicht mehr getraut haben, ihn zu kritisieren.
Mhm, das glaube ich
sofort. Ich glaube, das ist der
Einzige. Das ist sein
Ziel. Machen, ne?
Das ist darum das, geht was das, er oder? Machen will. Darum geht es ihm, um nichts anderes.
Genau, genau.
Weil er weiß, dass Kritik an ihm mindestens genauso wichtig ist, ja, wie darum bezeichnet er auch irgendwelche Taucher, die Kinder in Höhlen retten, als Pädophil, wenn sie wagen, ihn als Schraubenschläger zu bezeichnen. Das ist, und also ich meine, das ist, dass Elon Musk irgendwann mal hinter einem Entwickler stehen wird und sagen wird, ich brauche von dir mal kurz, dass du diesen Account hier blockst oder dass der nur noch halb so viele Follower hat oder sowas. Das ich würde sagen, dafür kann man garantieren, dass das passieren wird, wenn er den Laden gehört.
Nö, nö, der wird sagen, pass mal auf, gib mir mal ein Interface, wie ich jeden Account X irgendwie um die Hälfte der Follower oder ein Shadowban oder was weiß ich so irgendwie von meinem Schreibtisch aus mit einem roten Knopf machen kann. Ja?
Vom Schreibtisch? Vom iPhone?
Von seinem iPhone aus,
ja. Vom Klo aus.
Ja, natürlich. Genau. Also so eine App irgendwie, wo er sagt, hier irgendwie, der nervt mich, wer nervt mich.
Genau, also, es gibt ja schon den Pfeil-Runter-Button jetzt auf Twitter, so den Downvote-Button.
Ja, stimmt, ja.
Da fehlt jetzt, Elon Musk kriegt da wahrscheinlich noch der ist einfach ein bisschen dicker, der Button. Und
hat noch ein paar andere Funktionen.
Und hat so eine Nuke dran. Genau, stimmt.
Ja, was meinst du, was daraus wird? Was wird das, Max? Sag doch mal.
Also ich behaupte, also ich kann mir vorstellen, ich halte es für durchaus realistisch, dass das Ganze nicht hinhaut. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie, ist ja eh all danach, irgendwelche Prozente abzugeben, aber ich halte das für durchaus realistisch, dass er entweder das Interesse verliert, dass ihm irgendjemand mitteilt, dass das eigentlich gar nicht so leicht ist, eine Social Media Firma zu moderieren. Darüber hinaus halte ich es, oder er kauft es tatsächlich. Ich finde es, selbst wenn man Elon Musk Fanboy ist, und machen wir uns nichts vor, es gibt nur Elon Musk Fanboys und keine Fangirls. Wahrscheinlich meldet sich jetzt jemand in den Kommentaren. Also die Zahl der...
Nicht mal Grimes ist mehr ein Film.
die Zahl der Vorhersagen, die er macht, und die Zahl der Sachen, die nachher eintritt, also darauf kann man jetzt nichts geben, würde ich sagen. Also ich finde so dieses ganze hat er gesagt, dass er Spambots bekämpft and I will die trying. won't happen. Also er wird nicht so dieses, jeder Twitter-User wird überprüft, dass er auch ein Mensch ist, won't happen. Also eine ganze Menge von dem ganzen Scheiß, den er da vorhersagt, wird überhaupt nicht passieren. Wahrscheinlich wird überhaupt weniger passieren, als man glaubt.
Na, ich meine, wenn er jetzt neben seinem Kaufpreis jetzt nochmal, keine Ahnung, x Milliarden locker macht, um diese Verifizierung durchzuführen, die einfach wahnsinnig arbeitsaufwendig ist. Aber wenn er dann
irgendwie, die ist nicht nur arbeitsaufwendig, die ist unmöglich. Die ist absolut fucking unmöglich, weil 90% der Menschheit haben keine Identität, die sie belegen können.
Ja, kannst du ja sagen, okay, sollen sie die scheiß Webcam anmachen oder so ein Scheiß.
Mhm. Das wird garantiert nicht funktionieren, dass da Leute hundertfach sich damit anmelden. Also entweder wird es dazu führen, dass die Leute halt dann irgendwelche, zum einen, was hast du davon? Dann gehen halt
War das nicht Sam Altman, der jetzt sagt, der irgendwie so einen Coin rausbringt, wo man irgendwie alle mit Iris scannen irgendwie World verifizieren
Coin.
Sollen?
WorldCoin. Ja, fährt schon jetzt voll gegen die Wand. Okay. Die haben das, es funktioniert, also das sind halt, die Leute werden bezahlt, also wie funktioniert das Ganze? Also bei WorldCoin zum Beispiel, du gibst irgendjemand in den Philippinen, drückst du halt Geld, sagst, jedes Mal, wenn du jemanden anmeldest, kriegst du von mir $1. Was machen die Leute, die sagen, hey, jedes Mal, wenn sich jemand bei mir anmeldet, gebe ich dem 30 Cent und ich behalte die 70 Cent. Und dann stellen sich die Leute bei denen an, unterschreiben irgendwelchen Scheiß, lassen sich die 30 Cent geben oder halt werden betrogen um dieses Geld. Viele werden auch einfach betrogen um diese Summe, weil man kann ja auch sagen, man gibt ihnen $1 und gibt ihnen einfach nichts. Und hat danach ihre Identität. Diese Menschen sind natürlich nicht in der Lage, sie wissen nicht mal, was sie da tun, diese Identität halbwegs abzusichern. Mit anderen Worten, die liegt sowieso schon bei dieser Person, die Kohle kriegt wahrscheinlich. Und ja, dann hat die $10,000 dafür gekriegt, dass sie 10.000 Identitäten eingesammelt hat. Was kann man mit diesen 10.000 Identitäten wohl anstellen? Ja, man kann sie weiterverkaufen. Also das ist einfach wirklich Schwachsinn. Das funktioniert, ich meine, Voter-ID funktioniert in den USA, ist darum so umstritten, weil halt selbst in einem ersten Weltland wie den USA bei weitem nicht jeder eine ID hat. Das kannst du komplett knicken, dass das auch nur im Ansatz funktioniert. So, das Erste. Wenn es funktionieren würde und jeder, also wie viele User hat Twitter? Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt? Hey, ich kann eben Leute sagen, hey, leg mal für mich einen Twitter-Account an, gib mir den Account, hier hast du $1. So, schon hast du deine Bot-Army. Ist einfach nur ein Schritt mehr in der Spam-Bot-Army. Was macht man dann mit so einem Spam-Account, wenn man den gefunden hat? Hey, auf der einen Seite ist es ein Spam-Bot, aber auf der anderen Seite steht eine echte Person hinter. Heißt das, diese Person kann nie wieder Twitter joinen? Wenn wir den Account jetzt blocken? Wenn das funktionieren sollte, dann ist das nächste einfach, ich meine, es ist schon jetzt ein gigantischer Markt, Twitter-Accounts mit alte Twitter-Accounts, Twitter-Accounts mit kurzen Handles, etc., etc., etc.
Twitter-Account mit Checkmark, das ist richtig teuer.
Ja, mit Checkmark. So, wenn du einfach irgendwelche Account brauchst, dann gehst du einfach rum, hackst massenhaft Accounts, so wie das jetzt schon massenhaft passiert. Und dann ist das alles hinfällig. Und dann hast du wieder deine Spambot-Army. Und dann hast du einen Haufen Leute, die vielleicht vorher auf ihren Twitter-Account angewiesen waren, nicht mehr drauf zugreifen können, sich auch keinen neuen mehr anlegen können, weil jeder Mensch nur einen Twitter-Account kriegt. Oder wie auch immer, oder das hinter jedem Twitter-Account. Also ich halte das für, abgesehen davon, wenn man sich als Free Speech Absolutist bezeichnet, Absolutist, Spambots, die Spam verbreiten, ist auch eine Form von Free Speech. Ich stimme darüber überein, dass es keine ist, die man erhalten sollte. Aber wenn man sich als Absolutist bezeichnet, im nächsten Atemzug zu sagen, aber Spambots will ich ihre freie Meinungsäußerung verbieten.
Naja, also man muss schon sagen, Musk hat, glaube ich, drei Einschränkungen gemacht, okay, für seine Free Speech-Geschichte.
Eine ist halt gesetzliche. Ohne Einschränkung werde ich das machen, außer dieser Einschränkung.
Das ja. Eine sind rein gesetzliche Geschichten. Ne? Also das Gesetz als Bottomline. Spambots und Crypto Fraud hat er auch noch genannt.
Ach so.
Ja, die wichtigen. Weil ich meine, wie viele Elon Musk Accounts gibt es da draußen, die der irgendwelche Coins schenken wollen?
Ja, das ist so unfassbar. Also das ist tatsächlich was, wo ich mich frage, wieso kriegt Twitter das nicht ein bisschen besser auf die Reihe? Also ganz
ehrlich. Auf jeden Fall. Ich meine,
es ist ja so gang und gäbe, dann auch dieses, die werden auch besser. Ich meine, inzwischen machen sie ja diese Bilder, dass man auch irgendwelchen Sachen googeln soll, dass da keine URLs mehr drinstehen und sowas. Also das ist ja schon echt beeindruckend, was die da an Aufwand treiben. Ja, absolut. Also, das ist ein Problem.
Nee, also ich glaube auch, also ich sag mal so, die Musk ist da wahnsinnig naiv, geht da wahnsinnig naiv ran und hat sich damit anscheinend noch überhaupt nicht beschäftigt, was so Plattformmoderation ist, warum es die gibt, ja. Und dass es im Endeffekt das Hauptprodukt ist, ja. Also, so eine Plattform kann halt jeder hin programmieren. So technisch ist das nicht so wahnsinnig aufwendig. Was halt echt so aufwendig ist, halt wirklich eine Community zu schaffen, die halt irgendwie auch so ist, dass du da sein willst. Und ich meine, man muss da gerade sagen, Twitter ist da sowieso schon immer on the edge für die meisten Leute. Und also ich sag mal so, Twitter ist so high value, high annoyance, ja, irgendwie. Mhm. Und im Endeffekt geht's natürlich darum, dass du das Rauschen reduzierst, um das Signal zu verstärken. Ja, und das Rauschen ist halt tendenziell sehr hoch auf Twitter. Und dagegen anzumoderieren ist schon auch ein ganz, ganz wesentliches Feature des Dienstes, sonst würde es gar nicht mehr gehen.
Also ich glaube, ich hab das damals bei, als ich bei Instagram war, da haben hier sind die beiden Gründer, haben in ihrem Vortrag erzählt, wie, dass sie die erste Person, die sie eingestellt haben, war ein Community Manager, weil die Community so wichtig ist. Und das ist natürlich alles eine Menge Fluff, gar keine Frage, aber ich glaube, da ist auch eine Menge dran. Und ich finde, man kann das jetzt auch sehen, also ich bin jetzt ja wieder mal mehr auf Mastodon unterwegs, folgt mir 343max@chaos.social.
Du nutzt das richtig. Also ich habe mir natürlich auch wieder so reingeschaut und nochmal ein bisschen so rumgefollowt und so, aber so ich, richtig zum...
Naja, was ist so richtig? Ich meine, so richtig habe ich heute auch Twitter nicht aufgemacht. Was dazu führt, dass mein Leben vielleicht nicht ganz so scheiße ist. Aber ich probiere das schon so ein bisschen mehr in meinen, also so es funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin so, dass man die gleiche Freude, Also so das gleiche Gefühl quasi, dieses man macht ja Twitter auf einen Grund auf und das kann ich mit Metatext inzwischen so ein bisschen wie vegan Burger statt Burger essen. Geht schon, kann man machen. Aber die Community halt. Ich finde es, also es ist halt, man merkt dem ganzen Dienst an, dass seine Daseinsberechtigung im Wesentlichen ist, die Untergruppe abzufangen, die nicht zu Twitter will, aus irgendwelchen Gründen. Oder halt, also sozusagen damit irgendwie Probleme hat.
Ganz sodass, viele haben also parallel, ne?
Ganz viele haben parallel, aber es gibt halt auch so Leute, mögen das nicht, wenn Leute einfach nur cross-posten von Twitter, was ich nachvollziehen kann. Sehr viele Diskussionen darüber gehen, darum, wie furchtbar Twitter ist. Und du hast halt auch das Publikum, das du hast, ist halt, also ich krieg halt auf so rhetorische Fragen, die ich stelle, kriege ich ernst gemeinte Antworten. Und zwar auf wirklich radikal, also ich hab irgendwie so geschrieben, so, ja.
Ist das gut oder schlecht?
ja, das ist halt was, also ich sehe das als ganz klar was Schlechtes. Also es ist irgendwie fehlt da so ein bisschen, fehlt mir jetzt noch, also es ist natürlich total subjektiv, weil jeder hat andere Follower, jeder folgt anderen Leuten und so weiter und so fort. Aber den Leuten, die ich folge und die mir folgen, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da durchaus ein bisschen Humor noch rein könnte oder ein bisschen mehr Tiefe oder sowas oder ein bisschen weniger Eigenzweck. Und das ist nicht trivial, das hinzukriegen. Das ist schwer. Und ich finde es ein kleines Wunder, dass Twitter das geschafft hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Cory Doctorow hat das neulich geschrieben. Der hat sein Hasspamphlet auf Facebook geschrieben. Und dass er hofft, dass Facebook jetzt eingeht.
Über Facebook, okay.
Ja, also genau, über Facebook, also nicht auf Facebook. Und hat halt so geschrieben, naja, das ist halt irgendwann, du willst halt auch bestimmte Leute haben in deinem sozialen Umfeld. Und wenn du halt bestimmte Leute, also was weiß ich was, du willst als Teenager, willst du von deinen Eltern weg sein. Und wenn deine Eltern auf deine Plattform kommen, dann suchst du dir halt weg. Eine andere Plattform. Ja. und was total nachvollziehbar ist. Und wenn dann irgendwann nur noch deine Eltern, wenn dann nun irgendwann nur noch die ganzen Onkels da sind und irgendwelche faschistische Verschwörungstheorien verteilen, ja, dann ist es schwer, da noch irgendwie ein gesundes, soziales, so eine gesunde Community zu haben. Und ich glaube, dass, und er meinte halt, ja, dass der Netzwerkeffekt, der bringt es unfassbar schnell zum Wachsen, aber der bringt es auch unfassbar schnell wieder zum Einstürzen. Weil in dem Moment, in dem der kaputt ist, in dem Moment, in dem die Leute gehen, wegen denen man auf Twitter ist, hat man selber weniger Grund, auf Twitter zu sein. Und dann kann das zu einer Kaskade führen. Also er hat es auf Facebook bezogen. Aber das kann bei Twitter genauso passieren. Wenn Leute, die mir wichtig sind, und das sind im Endeffekt, wie viele Leute sind das, die einem wirklich wichtig sind? 5, 6 Leute? Vielleicht 20?
Ja. Ja.
Und wenn davon 3 sagen, ich bin weg hier, weil das wird mir zu toxisch, zum Beispiel Frauen, Weil also ich gehe auf Twitter, um diversen Leuten zu folgen. Also diverse auch sehr unterschiedlich. Und wenn diese Diversität nicht mehr da ist, dann also verliert das sehr den Reiz für mich.
Ich finde, was ich interessant finde, wenn du jetzt so zum Beispiel viele Social Networks anschaust, ne, zum Beispiel Instagram oder Facebook oder Sachen oder auch LinkedIn oder so, du hast halt eine relativ tiefe Überschneidung der Social Graphs. Ne? Also du hast halt irgendwie deine Freunde und deine Kollegen und deine Schulkameraden, die hast alle auf Facebook so.
Ja.
Ein Großteil davon hast du aber auch auf LinkedIn. Ja.
Ja.
Und einen Großteil davon hast du auch auf hast du dann auch auf Instagram oder wie auch immer. Mhm. Ja, also was halt so da ist irgendwie. Und Twitter ist da schon ein bisschen anders, weil Twitter halt so diese Wahlverwandtschaft hat. Ne? Also du hast halt,
ja.
Du folgst da nicht Leuten, den du kennst, sondern du folgst Leuten, die du
interessant
findest. Wo du findest, dass sie was Interessantes sagen. Und das heißt mit anderen Worten, die anderen Social Graphs, die sind relativ austauschbar. Und der von Twitter ist halt nicht einfach austauschbar. Und einer der Gründe, und das habe ich jetzt auch gerade nochmal reflektiert, wo es jetzt um diese ganzen Mastodon-Diskussionen geht, ist halt, warum ich auf Twitter bin, ist, dass Twitter so unfassbar tief ist.
Ja.
Mit tief meine ich, es ist völlig egal, welches Thema. Ja. Mhm. Du hast dort eine ganze Reihe der Top-Experten, die auf Twitter sind und die darüber schreiben.
Ja.
Und wenn immer ein Thema aufpoppt und groß wird, wie jetzt zum Beispiel die Pandemie oder wie jetzt zum Beispiel der Krieg oder wie jetzt irgendwie alle möglichen Dinge, die jetzt im Laufe der Zeit ist, ja, du wirst irgendwann diese Leute in deine Timeline gespürt bekommen und wenn du sie überzeugend findest, fängst du an, ihnen zu folgen und dann kannst du halt und dann kommst du in ihre Welt und dann siehst du da, die Dinge durch ihre Brille und weißt Dinge besser einzuschätzen und kriegst Sachen vorgefiltert und eingeordnet und so weiter und so fort in Echtzeit, ja. Und ich, ganz ehrlich, ich bin manchmal völlig überfordert mit der Interessanz meiner Timeline. Also wirklich, also es, ich scroll da durch und kann jeden zweiten Link folgen und finde einen interessanten Artikel.
Das, oder, das ist spannend, oder?
Oder einen interessanten Thread oder und so weiter und so fort. Es ist so eine fucking ein fucking Füllhorn von Füllhörnern von Interessanz,
ja.
die Twitter bietet und zwar in einer Tiefe, einer fast unendlichen Tiefe. Und sorry, das also theoretisch ist das natürlich auch möglich, das auf anderen Plattformen zu haben, aber das passiert nicht von heute auf morgen.
Passiert nicht von heute auf morgen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schneller passiert, als man glaubt. Also das ist natürlich, ich will das überhaupt nicht klein. Ich sag jetzt nicht, geht morgen auf Mastodon rüber. Ich fand da auch ein paar Threads zu dem Thema ganz, das fand ich ganz interessant. Ich hab da was gepostet so zum Thema. Lustigerweise hatte ich da so ein Cross-Posting-Plugin an und habe dann auf Mastodon so relativ sachlich geschrieben und auf Twitter so sehr polemisch über den gleichen Thread quasi. Und der ist auf beiden Seiten gepostet worden. Und dann konnte ich sozusagen sehen, was dann wonach verfolgt wird, die Reaktion darauf. Und da ging es darum, dass halt
Mastodon... Ich bin auch gepostet. Ich habe da auch ganz schön viel Hass von den Mastodon-Fans.
Ja, das ist zum Beispiel was ich sehr negativ finde. Das ist was Leute aus dieser Community wieder raustreiben wird und was mir auch diese Community tatsächlich ein Stück weit unsympathisch macht, ist halt dieses, nicht dieses gemeinsam, lass uns das mal jetzt gemeinsam erkunden, sondern dass die ganze Zeit jemand vor dir steht, der sagt, das ist das Geilste überhaupt, du musst das jetzt geil finden, find das jetzt gefälligst geil. Und das ist was ich meine, das hat bei Krypto hat das schon zu einem allseits beliebten Thema, an dem mit dem sich jeder gerne beschäftigt gemacht. Und Tesla funktioniert ja haargenau so. Das ist ja auch, wir wissen ja alle, wir sind ja alle so überzeugte Tesla-Leute, weil uns nie jemand zwanghaft überzeugen wollte, dass Tesla die geilste Firma der Welt ist. Und das hat man jetzt bei Mastodon halt auch sehr stark. Und ich fand diese Punkte absolut valide. Und ich finde, jeder dieser Punkte, die man da, also so Mastodon ist halt, die Aussage war halt, ja, da ist halt, gibt's halt viele Instanzen. Und eine Instanz hat einen Admin und das ist in den meisten Fällen eine Hobbyperson und dann sind da irgendwie 10 oder 100 Leute oder 1000 Leute, treiben sich auf dieser Instanz rum und nutzen die quasi als ihre soziale Homebase, sage ich jetzt, oder eine virtuelle Homebase in diesem Mastodon-Netzwerk. Und dieser Admin kann theoretisch machen, was er will. Oder nicht nur theoretisch, sondern er kann faktisch machen, was er will. Der kann alle deine DMs lesen, der kann andere Instanzen blocken, mit denen du vielleicht gerne kommunizieren willst, aus irgendwelchen Gründen. Er kann dich jederzeit natürlich ohne Angaben von Gründen rausschmeißen. Und das passiert auch. Das passiert auch. Also teilweise natürlich aus total nachvollziehbaren Gründen. Und dann sagen viele, ja, dann zieht man einfach seine eigene Instanz hoch, was halt, das war auch schon die beliebte Antwort damals als, ja, dann zieh halt deinen eigenen Mail-Server hoch, was wir wissen, auch fantastisch funktioniert hat, weil heute jeder seinen eigenen Mail-Server hat, weil jeder technisch in der Lage ist, einen eigenen Server mit eigenem Mail-Server oder Mastodon-Server aufzusetzen. Und
zu betreiben vor allem.
Und zu betreiben und aktualisieren.
Sicher zu betreiben.
Und das geht niemals schief. Aber es führt halt natürlich dazu, dass dann irgendwelche Nazis anfangen, massenhaft von diesen Instanzen hochzufahren. Und das ist inzwischen eben sehr viele größere Mastodon-Instanzen gibt, die einfach pauschal diese ganzen kleinen Instanzen einfach alle wegblocken, weil 98% davon E-Spam ist. Ja. Und also du, das ist auch alles keine Lösung. Und
vor allem, das Interessante ist ja, ne, was mich ja vor allem auch an dieser Musk-Übernahme stört, ist ja, dass das jetzt halt ein Hobbyprojekt von so einem Milliardär wird. Ne?
Ja.
Und mir geht es ja gar nicht darum, dass es ein Milliardär ist, sondern ich will einfach nicht irgendwie, ich meine, Twitter ist halt ein wesentlicher Teil meines Lebens und ich will nicht, dass der bestimmt von den Wohl und Wehen von einem Hobbyprojekt. Und wenn ich auf Mastodon gehe, dann bin ich aber auch wieder ein Teil des Hobbyprojekts, ja. Also in gewisser Hinsicht gibt ja tatsächlich diese Struktur einer Firma, die halt im Fall von Twitter jetzt auch noch irgendwie eine öffentliche Firma, also eine Kapitalgesellschaft ist, die dann halt gewisse Checks and Balances durch Rechenschaftspflichten von verschiedenen Leuten und ein relativ klares Gewinnziel hat, ist ja auch ein Schutz in gewisser Hinsicht. Ja? Also ja. Twitter kann ja deswegen nicht alles machen, was sie tun können, weil sie nicht ihre Aktionäre verärgern können, weil sie keine schlechte Presse verursachen dürfen, weil sie die Werbekunden nicht verlieren dürfen, weil sie halt in einer ganzen Reihe von Abhängigkeiten stehen,
ja,
die halt die Möglichkeiten von Twitter irgendwie blöd durchzuregieren, halt relativ krass begrenzen.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum
sowohl Mark Zuckerberg... Sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Das ist auch der, genau, im Positiven wie im Negativen, und das ist auch der Grund, warum Mark Zuckerberg nicht einfach alles machen kann, was er will. Und das ist eigentlich eine gute Sache, so, ja. Und das ist das, was ich so an dieser Geschichte auch so problematisch finde, dass Musk dann jetzt irgendwie halt diese Alleinherrschaft anstrebt, wo er halt niemand mehr accountable ist, weil er halt auch nicht davon abhängig ist, dass Twitter Geld abwirft. Und ja, also das ist genau das, wofür ich nicht jetzt wechseln soll, deswegen. Also zu einer zu jemand anders, der das als Hobbyprojekt macht und der irgendwie, ja, nur weil er kein Milliardär ist, ist er jetzt besser oder was?
Ja, ja. Also ich meine,
warum und das ist halt der Punkt. Ich habe jetzt auch lange mit Ralf Stockmann darüber diskutiert auf Twitter über diese Geschichte und er wollte mich dann überzeugen, weil er hat dann irgendwie von der Bibliothek aus halt ein Mastodon-Projekt laufen und dies und jenes und das ist ja alles ganz toll und reliable und Bibliotheken sind ja sowieso die most reliable Institutionen ever, so, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Vertrauen darin, dass das Ding noch existiert, wenn Ralf mal eine andere Position bekommt, ja?
Ja.
Und ja, und selbst wenn ich die hätte und selbst wenn er mich jetzt überzeugen würde und selbst wenn ich dann recherchieren würde, okay, ja, stehen genug Leute hinter dem Projekt, irgendwie, es gibt irgendwie Verträge oder was weiß ich, so, ne? Aber allein diesen Aufwand zu machen, mich da reinzulesen müssen, welche Instanz jetzt wirklich irgendwie nachhaltig gesichert ist und welche irgendwie Hobby ist und wer dahinter steckt und wie der so drauf ist und so weiter und so fort. Also diese ganze Overhead, den du haben musst,
wenn
du jetzt irgendwie anfangen musst, irgendeinem Honsfronz zu trauen, der halt irgendwie da seine Instanz am Laufen hat.
Allerdings muss ich auch sagen, ich meine, es ist schon krass, wie sich unsere Wahrnehmung darauf verschoben hat. Weil als wir damals unseren Twitter-Account angelegt haben, irgendwann 2007 oder 2008, oder ich weiß nicht, 2007, glaube ich.
Ja.
Ich meine,
ja auch keiner Twitter, ja.
Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Twitter zu dem damaligen Zeitpunkt überlebt, war geringer als dass diese.
Genau,
diese,
aber da hattest du ja auch noch null Stakes, ja.
Genau.
Weil dann ja auch so, wir wussten ja gar nicht, was es ist und wir wussten ja gar nicht, was, ja, einfach so, wir haben, ich meine, das war damals die Zeit, weißt du, da war irgendein neuer Dienst, da hast du dich sofort angemeldet, weil.
Man hat sich jeden,
why not?
Jeden zweiten Tag bei irgendeinem neuen Twitter-Killer angemeldet,
genau.
Weil,
und hat dann Cosmo gefolgt.
Genau.
So war das damals. Ja. Man dachte immer so, oh, ein neuer Dienst, ich melde mich an. Oh, Cosma schon da.
Hey, Cosma. Hey, Cosma. Ich glaube, der wurde bei einigen in der Datenbank standardmäßig angelegt. Das war einfach, der war einfach im Sample-Set schon drin.
Ich glaube auch, ja.
Ja,
das war Zeit neu.
Also das stimmt auch. Allerdings denke ich mir halt auch bei Mastodon ist für mich jetzt die Fallhöhe genau die gleiche.
Ist auch kein Problem. Ich habe mich jetzt auch irgendwie bei dieser Technics-Instanz da irgendwann mal eingemeldet und habe dann meinen Account und ey, ist so gut so und wenn der verschwindet, dann mache ich mir wieder irgendeinen anderen und so.
Aber ich, das ist die Problematik. Aber
wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, jetzt mein Twitter-Leben auf diese Mastodon-Instanz zu machen, dann hätte ich schon ein paar Fragen.
Ja, klar. Also ich finde auch wirklich, also es ist ja kein Entweder-Oder erstmal. Also das ist, ich fand diese ganze Diskussion definitiv jetzt, also als Elon Musk erstmal die Anteile gekauft hat und dann, als er gesagt hat, dass das jetzt wirklich komplett übernimmt, habe ich dann nochmal auf Twitter geschrieben, so aus gegebenem Anlass, habe dann nochmal meine Mastodon-Instanz gepostet. Ich finde, ich glaube, man kann das mal gut am Leben halten. Ich probiere dem wohlwollend gegenüberzustehen. Ich finde da auch, also ein Client, den ich auf iOS ganz gut finde, heißt Metatext. Ist nicht so leicht, gute Clients zu finden. Und der offizielle Mastodon-Client ist leider noch ein bisschen barebones, obwohl der auch nicht schlecht ist. Aber also das funktioniert alles ganz gut, da kann man noch eine Menge machen. Es ist auch ein positives. Also zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, ob ich diese Metatext ist halt Open Source und ich überlege, ob ich da einen Protocol-Händler einbaue, dass man halt direkt in, weil das ist eines der großen Probleme, wenn ich halt auf irgendeine Instanz gehe und dann habe ich nicht einfach, also wenn ich jetzt irgendwie dir folgen möchte, dann gehe ich auf deinen Account und dann habe ich da nicht einfach einen Follow-Button, weil diese Instanz, die weiß ja nicht, dass ich auf einer ganz anderen Instanz einen Mastodon-Account habe. Und darum muss ich dann da nochmal mein Handle eingeben. Hey, hier, so und so sieht's aus. Und was natürlich ein bisschen nervig ist, dass man das jedes Mal machen muss.
Aber kann nicht der Follow-Request schon deine ID mit beinhalten, sodass deine...
Ich klicke halt auf irgendeinen Link. Ja. Und dann geht mein Browser auf und da ist keine Follow-ID drin oder sowas, da ist nichts drin, da wird ja keine persönliche Information über mich mitgeteilt.
Das könnte man doch bestimmt so bauen.
Nee, und aus gutem Grund nicht. Hm. Und man könnte, sagen wir es mal so, man könnte sicherlich einen Standard schaffen, mit dem das geht. Dass man irgendwie sagt, dass man irgendwie einen Browser da einem dann fragt, so, hey, möchtest du dieser Instanz deine Mastodon-Adresse mitteilen? Bist du dazu bereit, damit du denen folgen kannst? Und dann sagst du ja und dann geht das schon alles. Aber das ist halt ein Problem, was halt nur so dezentrale solche Dienste haben. Und die wesentlichen Player, die Browser entwickeln, wie Google und Google und Mozilla vielleicht noch ein bisschen, aber wahrscheinlich in erster Linie Google, die haben halt dieses Problem nicht und darum wird das wahrscheinlich auch einfach nicht passieren. Genau, und darum wollte ich da vielleicht auch mal, habe ich mir überlegt, könnte man ja auch mal sich ein bisschen dran beteiligen an diesem Ganzen und ein bisschen mitmachen. Ist ja auch eine spannende Zeit. Ich meine, für mich ist das jetzt auch ganz interessant, da auch ein bisschen, so kann man ja auch ein bisschen mitmachen. Und ich probiere dem mal offen gegenüber zu stehen. Also ich halte das nicht so. Aber also was ich glaube, was passieren wird bei Twitter ist, wenn das durchgeht überhaupt, dann wird fast keine von den Vorhersagen von Elon Musk jemals in die Tat umgesetzt werden. Es wird irgendwie, er wird auf verschiedenen Ebenen anfangen, im großen Stil Zensur abzuschaffen. Wird damit vielleicht massiv auf die Fresse fliegen. Was auf jeden Fall passieren wird, also dass dieses Interface, über das wir vorhin Witze gemacht haben, mit dem man beliebige Leute blocken kann oder dass er direkt in der Twitter-App irgendwie einen extra Button hat, den ich bin Elon und ich nuke dich jetzt Button oder sowas.
Mein Make My Font Bigger Button.
Den Make My Font Bigger, das wird garantiert passieren. Das wird, wird mich mal interessieren, dass jemand dann in der Codebase findet. Da werden bekloppte Sachen passieren. Da werden sehr, sehr bekloppte Sachen passieren. Was ich spannend fand, ist halt, dass jemand meinte, dass das erste Mal, dass China seit sehr, sehr langer Zeit einen Hebel auf Twitter hat.
Ja, das ist auch interessant, ja.
Weil halt Tesla Autofabriken in China hat und
der zweitgrößte Absatzmarkt.
Genau, also die super wichtig sind für Tesla sind.
Und fast alle Autos, glaube ich, die für Asien produziert werden, werden in China produziert.
Genau, also da könnte die chinesische Regierung schon mal kommen und sagen, schöner soziales Netzwerk, was du da hast, wäre doch schade, wenn deine Autofabrik plötzlich nicht mehr dir gehört.
Ja.
Und ich glaube, für solche Sachen... Also das so ein als ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das sogar so als so Bargain-Chip einsetzt. Also so ein bisschen so als wenn er irgendwie
meint. Da würde ich aber auch Elon Musk zutrauen, drauf zu scheißen. Er ist halt in dieser Hinsicht bisher da schon auf jeden Fall.
Er wird Dicke behaupten, genug, dass er drauf scheißt und wird nicht drauf scheißen. Das wäre meine Vorhersage.
Ja, also ist natürlich schon eine Menge Geld. China ist einfach der größte Markt für alles.
Also ich meine, wenn China Elon Musk Tesla ein paar Fabriken wegnimmt, dann ist der Aktienkurs garantiert da, dass Twitter nicht mehr Elon Musk gehört.
Das ist überhaupt auch noch so eine Sache, die ich wahnsinnig spannend finde, ne, von der Finanzierung. Du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, er muss sich ganz viel Geld leihen und dafür muss er natürlich Zinsen zahlen.
Ja.
Und er kommt da auf mindestens 1 Milliarde Euro Zinsen pro Jahr.
Aber.
Und das ist, sag ich mal, durch den momentanen Cashflow von Twitter einigermaßen gedeckt.
Mhm.
Ne, aber nur auch dann, wenn es halt okay läuft. Ja.
Mhm.
Twitter ist ja nicht ein wahnsinnig profitables Unternehmen, das muss man dazu sagen.
Ja, ja.
Aber, und das kommt das Aber, ja, ein Großteil der Mitarbeiter wird zur Hälfte mit Aktienoptionen bezahlt.
Mhm. Ja, das ist ja ganz üblich da. Also
genau, aber wenn es ein privates Unternehmen ist, also wenn das von der Börse nimmt, dann geht das nicht mehr. Das heißt, er muss mal eben die Mitarbeiter, die Gehälter der Mitarbeiter verdoppeln. Und
also, ja,
er muss wahrscheinlich auch noch die ganzen Aktienoptionen der bisherigen Mitarbeiter ausbezahlen. Ja? Das ist alles noch nicht in der Rechnung mit drin. Das ist auch so witzig.
Na, die Aktienoptionen sind ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die. Ja, keine Ahnung, wie das läuft. Ich habe keine Ahnung.
Das geht alles so sein. Und wenn du das reinmachst, dann ist wahrscheinlich Twitter gar nicht profitabel. Also wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt die Mitarbeiter normal bezahlen statt ohne Aktienoptionen, wäre das Unternehmen wahrscheinlich noch nicht mal profitabel jetzt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das also die
und er will dann ja noch das Werbegeschäftsmodell abschaffen, ja. Dass das also unterbrechen.
Ja, wovon willst du die Scheiße denn finanzieren?
Das ist die Frage, ne? Also da gibt's ja die wildesten Theorien drüber, also dass er da irgendwas mit Krypto machen will und keine Ahnung was oder so und I don't fucking know. Und
vielleicht finanziert das ja von den gleichen Sachen wie alle seine anderen Unternehmen auch, nämlich von staatlicher Subventionierung.
Ja, das ist schwierig, da ja.
Wie er das ach komm, das kriegt er jetzt hin. Joe Biden noch überzeugt, dass Twitter eine Public Forum ist und darum jetzt staatliche Gelder da reingepumpt werden müssen. Das halte ich noch für am realistischsten von dieser ganzen Nummer.
Ja, aber dann ist es nicht mehr private, ne? Ja, ja.
Na doch, private ist. Du kannst, ich meine, wenn SpaceX von der NASA bezahlt wird und dadurch aus
öffentlichen Treffen bezahlt wird. Ja, aber als Dienstleister ist was anderes, ne?
Ja, ja, aber also ich halte das. Ich meine, dann bist du extrem abhängig. Dann bist du von der Politik, dann kannst du Free Speech dir richtig ans Bein nageln. Dann bist du halt komplett abhängig von jedem. Also das ist ein Topf, an dem man sich eigentlich nicht freiwillig stellen sollte. Aber wer weiß. Ich habe das jetzt mehr als jetzt gemeint. Aber ja, ich halte
das. Aber das ist halt der Punkt. Also es wird ihn nicht nur diese Schulden, die er jetzt aufnimmt, kosten, sondern es wird ihn wahrscheinlich laufend richtig, richtig, richtig Geld kosten. Vor allem, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen, wenn die...
Falls. Müssen ja
zwangsläufig. Falls. Also ich meine, natürlich, er wird wahrscheinlich auch eine ganze Menge sparen, weil er wahrscheinlich erstmal, glaube ich, da viele Leute rausschmeißen wird. Ne? Diese ganzen Vokeria-Leute, die was mit Moderation machen zum Beispiel.
Mhm.
keine Ahnung, also ich denke, also das wird jetzt aber interessant, ne? Man muss dazu sagen, es dauert wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen bis Monate, bis halt irgendwie alles unter
Dach Jahre ist. Ich habe keine Ahnung, also irgendjemand hat gesagt, das kann auch sehr, sehr lange dauern, keine Ahnung.
Das kann echt lange dauern, weil natürlich auch so viele Unterverträge mit diesen ganzen Banken und so, das muss alles irgendwie unter Dach und Fach gemacht werden. Bisher gibt's ja nur diese Absichtserklärung von den Banken, ne? Und das sind ja noch keine Verträge, ne? Das heißt, alles muss erstmal noch vertraglich ausgearbeitet werden, das ist sehr komplex. Und das kann jetzt noch echt Ewigkeiten dauern und bis dann, ja.
Und kann
dann natürlich auch immer noch abhauen dann. Also der kann immer noch Rückzieher machen. Und da muss er allerdings eine richtig dicke Strafe von, ich glaube, 1,5 Milliarden oder sowas zahlen.
Außer er macht's einfach nicht. Also ich sag mal so, die verlässlichste Eigenschaft von Elon Musk ist, dass man dass seine Vorhersagen eigentlich komplett Müll sind. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Finanzierung, von der er da behauptet, dass die so super solide und da wäre, wenn die noch gar nicht so dick ist oder sowas. Oder wenn da auch ein paar Banken dabei sind, die noch gar nicht wussten, dass sie dabei sind oder sowas. Also ich habe.
Ja, das sind ja schon Dokumente der Banken selber, die er da vorgezeigt hat, ne? Also. Oder man hat sie gefälscht.
Ich weiß nicht, ob sie gefälscht hat, aber dass er irgendwelche...
Mit Photoshop.
Dass viele davon viel vager sind, als sie eigentlich gemeint waren. Ich habe keine Ahnung. Aber der Typ hat...
ist einfach sehr unseriös, ja.
Der hat letztes Jahr einen Typen in einem Spandex-Anzug auf der Bühne tanzen lassen und hat gesagt, bis Mitte nächsten Jahres haben wir humanoide Roboter. Also das ist... Sorry. Übrigens, wir haben Mitte nächstes Jahres fast, von den Robotern ist noch nichts zu hören.
Sollten nicht vorletztes Jahr schon die selbstfahrenden Teslas rumfahren oder
so? Vorletztes Jahr?
Oder so, ja.
2016,
ach so, ja.
Erste Mal hat er die vorher, das verschiebt sich seitdem um ein Jahr. Jetzt sind
2020 sollte es auch nochmal so weit sein, ne?
Eigentlich. Ja, eigentlich jedes Jahr seitdem. Wir können ja mal so ein paar Sachen erzählen. Also eigentlich sollten wir gerade dabei sein, den Mars zu kolonisieren, weil da ist jetzt gerade das Window of Opportunity. So, da sind gerade die Raketen alle am Starten, die Tausenden, die wir brauchen, damit das klappt.
Ja.
Wir fahren alle in unserem Tesla Model Roadster durch die Gegend, das seit 2020 vom Band läuft. Diese Tesla Semi-Trucks. Also diese riesen Trucks, die er angekündigt hat, die sind, also das letzte Mal, als ich von denen gehört habe, war Ende letzten Jahres, da waren die quasi haarscharf, also da musste eigentlich nur noch jemand die Schrauben an den Rädern festziehen und dann können die rausrollen, hat mir ein Tesla-Fanboy versichert. Mhm. Wir haben den Cybertruck, der mehrfach verschoben worden ist. So, und ich meine, der Roadster, das klingt jetzt erstmal nicht, das ist jetzt nicht, also ich meine, dass du selbstfahrende Autos unterschätzt hast und dass das ein komplexeres Thema ist, okay, geschenkt. Aber die zweite Generation eines Roadsters zu bauen.
Er hat ja schon, das erste Tesla war doch so ein Roadster.
Der erste Tesla war überhaupt der Roadster und dann hat er halt die zweite Generation irgendwann angekündigt und hat gesagt, dass die Anfang 2020, glaube ich, auf den Markt kommen soll und das ist einfach nicht passiert. Und es ist einfach, also... Ja, keine Ahnung, was daran so kompliziert ist. Ich will nicht behaupten, dass es leicht ist, ein Auto zu bauen, aber wie man sich so massiv verschätzen kann. Genau, dann hat er uns irgendwann mal gesagt, dass er anfängt, Solarzellen, die man als Dachschindel verwenden kann, zu verkaufen. Diesen Hyperloop, der... von dem bis heute nichts sichtbar ist. Neulich hat er mal wieder retweetet, habe ich gerade gestern gesehen, dass jetzt irgendwie für demnächst eine ganz große Ankündigung, was das Thema Hyperloop angeht, das sollten diese luftleeren Röhren, die durch die Hochgeschwindigkeitszüge fahren werden. Was einige Unternehmen probiert haben in der Zwischenzeit, aber keins mit Erfolg, weil es einfach eine Schwachsinnsidee ist. Dann The Boring Company, ich weiß nicht, ob das damals, so dieses wir...
Ist nicht Hyperloop auch Teil der Boring Company, dachte ich immer?
Nee, es sind zwei komplett... Hyperloop hat er von vornherein gesagt, das macht er gar nicht selber. Keine Ahnung, wieso jetzt plötzlich die Boring Company mit irgendwas zum Hyperloop anfängt, aber das hat er damals... Das ist seine Idee, die er der Welt schenkt und dann haben sich halt verschiedene Firmen da draußen gegründet und sie sind alle wieder... Oder ich glaube, ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten davon sind sang- und klanglos wieder eingestellt worden, weil es halt einfach nicht funktioniert. Weil es halt eine 600 Kilometer lange Röhre auf hinreichend Unterdruck zu halten, dauerhaft, kostet halt sehr, sehr viel mehr Energie, als es dich kostet, einfach dieses Fahrzeug schnell durch die Gegend zu feuern. Das ist, also da gibt's tausende Probleme potenziell dabei. Dann The Boring Company, das war halt der Versuch, dass man irgendwo am Straßenrand steht mit seinem Tesla und plötzlich fährt man in einem Fahrstuhl nach unten und wird dann auf einen Pott gesetzt und wird dann durch die Gegend gefahren, unterirdisch, und wird innerhalb von einer halben Stunde von New York nach Boston kommen oder ich weiß nicht, irgendwelche gigantischen Strecken zurücklegen, und das werden wir alles machen und das wird komplett automatisiert sein. Was davon jetzt übrig geblieben ist, ist halt ein paar Kilometer lange unterirdische Strecke, wo Tesla Model 3s in sehr, sehr unsicheren Tunneln fahren.
In Las Vegas, ne?
In Las Vegas, genau. Das wäre, ich glaube nicht, dass das in Deutschland legal wäre, weil das ist halt, wenn da irgendwie eines dieser Autos in Flammen aufgehen, und Elektroautos gehen nicht wahnsinnig häufig in Flammen auf. Aber wenn sie in Flammen aufgehen, dann gehen sie in Flammen auf. Weil wenn du in einem Tunnel steckst, in dem du nicht mal mehr die Türen aufkriegst, weil der Tunnel so eng ist, dann ist das einfach eine Todesfalle. Und da kommt keine Feuerwehr runter, da kommt niemand zum Löschen runter, da kommt kein Rettungseinsatz runter. Das ist wirklich, das ist einfach, ich glaube, das wäre einfach hier, wenn du hier irgendwie zum TÜV gehen würdest und sagen würdest, ich würde das gerne bauen, die würden dich auslachen. Aber in Las Vegas, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas, und da geht das alles. Aber es ist halt auch, da fahren halt Teslas durch eine Röhre. Ich meine, das ist jetzt auch, also die fahren nicht alleine. Da sitzt jemand drin, da sitzt ein Taxifahrer drin und fährt die halt. Und dann können sich bis zu 3 Leuten dazusetzen und können mit diesem Taxi 1,5 Kilometer fahren. Also es ist wirklich ein Witz. Ah, was noch so? Ich weiß nicht, was diesen ganzen Implantaten, da diese Affenimplantat,
ja,
also Neuralink. Dieses Neuralink, wo er ja auch Wunderdinge erzählt, wo aber die Realität wohl eher ist, dass einfach im Wesentlichen Affen gequält werden zu Tode.
Ich habe letztens einen interessanten Artikel über selbstfahrende Autos gelesen, und da war halt unter anderem...
Dann nehmen diese Affen gesagt, genau.
Nee, das war das war dann auch ganz interessant, weil er meinte, mehr oder weniger, Tesla ist im Vergleich mit den ganzen anderen Unternehmen, die sich mit selbstfahrender Technik, selbstfahrenden Autos oder weit abgeschlagen. Also keins der Unternehmen ist halt im Ziel, ne, irgendwie selbstfahrende Capabilities zu haben. Aber Tesla ist am wenigsten nah dran. Einfach weil sie halt technologisch halt auf reine optische Sensoren gesetzt haben,
ja,
und das LiDAR komplett rausgenommen haben und alle sag ich mal, alle Autos, die mit LiDAR fahren, die sind wesentlich besser darin, ihre Umgebung zu verstehen, als Tesla.
Ich finde, das ist eine Wette, die kann man machen. Ich finde das ja durchaus, also wenn man halt sagt, naja, das ist so ein LiDAR-System, das hat folgende Nachteile, es kostet so und so viel, wir kriegen das vielleicht in 5 Jahren kriegen wir es vielleicht zu einem Zehntel des Preises, aber dann ist es immer noch sauteuer, und darum probieren wir das mal mit rein optischen Systemen und sowas. Und wir glauben, damit können wir es auch schaffen. Das ist ja eine Wette, und die kann man ja eingehen. Und das finde ich ja legitim, und ich finde es ja gut, dass da jemand ein Risiko eingeht, muss ich auch tatsächlich sagen. Aber so das so zu tun, als ob das eine sichere Sache, weil es ist halt eine Wette. Und du kannst halt sehr hoch gewinnen, aber du kannst halt auch gigantisch hoch verlieren. Und der Tatsache muss man sich einfach bewusst sein. Und ich weiß nicht, ob sich Elon Musk dieser Tatsache bewusst ist, aber ich weiß, dass Elon Musk-Fans sich dieser Tatsache nicht bewusst sind. Oder die allermeisten dazu.
Davon und vor allem, Elon Musk geht ja nicht nur die Wette für sich ein, sondern mit seiner Rhetorik und seiner PR tut er ja so, als wären die Autopiloten, die er da verbaut, halt schon jetzt irgendwie die mega geilen
und dann der Name Autopilot.
Genau,
und das Ding sollte nicht Autopilot heißen. Fertig.
Und Leute machen damit Unfälle einfach,
ja,
zwar reihenweise, ne? Also weil sie halt sich drauf verlassen, weil sie glauben, dass das jetzt hier irgendwie selbstfahrendes Auto und alles cool und so.
Ja, also das ist, ich gucke mir hin und wieder mal auf YouTube an. Also die Leute machen ja auch gerne dann PR für, also dass sie dann halt das filmen, sich selber filmen, wie das Auto dann fährt, mit der neuesten Beta und was kann es besser als vorher und was kann schlechter als vorher, und hin und wieder gebe ich mir das halt mal und gucke mir das an. Gucke ich mir übrigens auch für diese Venmo-Autos an. Da gibt's irgendwelche Leute, die hier in Phoenix, Arizona, da hat ja Venmo einen Taxidienst, der halt komplett autonom fährt. Und da setzen sich halt regelmäßig mal Leute rein und filmen einfach ihre Experience und wie gut funktioniert das in der Praxis. Und das ist schon spannend zu sehen. Und also zumindest in Phoenix, Arizona, würde ich sagen, ist Venmo Tesla um Jahre voraus. Also ganz offensichtlich. Weil da sitzt kein Fahrer mehr drin. Das ist, die fahren wirklich alleine. Ja. Da ist immer
irgendwann. Die haben jetzt auch in San Francisco wollen sie jetzt auch
ja, in San Francisco wollen sie jetzt, noch, ne? Genau, da wollen sie es jetzt auch machen. Also das ist
aber heißt es nicht Waymo? Ich dachte mal Waymo.
Venmo ist was anderes, stimmt.
Waymo.
Venmo war ein Zahldienst. Waymo. Du hast recht. Oh. Ja, mit Venmo kann man sein Uber bezahlen. Ich habe das schon alles so gemeint, wie ich es gesagt habe.
Selbstzahlendes Uber.
Selbstzahlendes Uber, das wäre was.
Hier, ich habe übrigens, ich habe jetzt geguckt, ich habe jetzt mehr oder weniger parallel liefen ja jetzt einmal so eine Serie über Uber und einmal über WeWork.
We Crashed hieß die. Die habe ich
eigentlich genau, ein paar Crashed schon gesehen. Über WeWork und
und wo kommt diese Uber-Serie?
Super Pumped heißt die von Dings. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo lief die denn? Also ich
auf BitTorrent? Ich
sowieso immer alles. Ja, genau, bei BitTorrent lief das.
Okay.
Aber auf jeden Fall beides ganz sehenswert und beides auf ihre eigene Art totaler Wahnsinn, ne? Irgendwie diese beiden Startups so einmal dargestellt. Und vor allem natürlich, weil es natürlich auch so extreme Gründerfiguren sind, ne? Also yeah. Dieser Kalanick auf der einen Seite, der halt einfach so der Oberbro ist, ne? Also der ist so einfach so der, ey, fuck you, ey, ich bin so geil, ich bin so super pumped, ey, ich bin der Man hier, ne? Also so richtig so auf so einem mega peinlichen Macho-Trip, aber halt ein Ego wie ein Wolkenkratzer. Und auf der anderen Seite Adam Newman, auch ein Ego wie ein Balkenkratzer, aber halt so auf eine ganz andere Art, halt auf so eine komische
Gesundheit.
Spirituelle Hippie-Art und Weise, ne? Wo er dann irgendwie so, Community, wir müssen hier Community und mit seiner komischen ESO-Freundin da irgendwie auch völlig durchgescheppert ist. Wo ich dann auch gemerkt habe beim Schauen, das ist halt auch so eine interessante Generation von Gründern gewesen, ne? Und zwar, die kommen ja nicht aus der Technologie. Also weder Kalanick noch Newman haben irgendeine Ahnung von Technologie, ja. Und die haben aber gesehen, was so passiert ist mit diesen Tech-Startups, ja, und haben halt gedacht, okay, das können wir auch. Und die Technik, die kann man sich halt irgendwie einkaufen oder die kann man irgendwie behaupten, ne? Also im Fall von WeWork war das immer nur behauptet, dass es irgendwas mit Technologie zu tun hat. Das im Endeffekt haben sie ja nur Real Estate neu verpackt und vermietet. Aber sie haben sich natürlich trotzdem abgeguckt, so was im Silicon Valley abläuft, und dann haben sie halt irgendwie gesehen, okay, es geht halt wirklich darum, um wahnsinniges Wachstum, ja. Und Market Capture, also was ich ja in meinem Buch dann auch die Grafname nenne, ne? Also Market Capture, dass du halt so schnell wächst und dann halt irgendwie dann dich so schnell ausbreitest in einem Markt, dass du halt plötzlich dann sozusagen so da bist, dass du halt so eine Infrastruktur bist, über die dann keiner mehr nachdenkt. So bei Uber zum Beispiel, dass du dann einfach irgendwie Leute sich dann einfach dran gewöhnen, sich einen Uber zu suchen, zu holen und so. Und und bei WeWork ist ja auch so eine Idee zu sagen, wir machen jetzt sozusagen Büro-Infrastruktur-Dienstleister, ja, wie so Cloud-Dienstleister. Ich glaube, Newman hat dann gesagt, auch irgendwie Space as a Service, ja.
okay.
Und also diese Attitüde genommen und dieses Wachstumsnarrativ und diese extreme Wachstumsgeschichte, wozu dann halt aber auch ganz, ganz wesentlich natürlich die Persönlichkeit eine Rolle spielt, ja, wo du halt einfach hingehen musst und sagen musst, so, bam, hier bin ich, klar, bam, hier, gib mir das Geld, hier, bam, ich brauche ganz viel Geld, das ich verbrennen muss. Und beide Firmen haben ja auch gemeinsam, dass sie sich so wahnsinnig riesige Mengen an Cash durchgebrannt haben, ja, um dieses Wachstum zu finanzieren. Und dafür brauchst du halt einfach diese Mega-Egos, die halt einfach hingehen und sagen so, ey, hier bin ich und gib mir das Geld und ich mache hier irgendwie die Weltrevolution so, und runter geht's nicht so, ja. Und und das ist ganz interessant so. Also das, da gibt's ja auch so zum Beispiel bei Superpumped, also dieser Uber-Geschichte, dann irgendwie diese Serie, diese Stelle, wo er dann Sergey Brin trifft, ne? Mhm. Und er ist halt, der wird halt einfach so als der Mega-Nerd an. So, und Kalanick glaubt natürlich, er ist der absolute Gott so, und jeder kennt ihn und findet ihn gut, ja. Dann trifft er sich halt mit Brin und der kennt ihn halt gar nicht so. Dann fragt er, oder was der andere? Larry, oder was, Larry Page, ist auch egal. Aber auf jeden Fall einer der beiden. Und dann fragt er ihn so ein paar technische Details irgendwie über Routenplanung oder so etwas, ne? Irgendwie so mathematische Probleme, und dann kennt er den natürlich überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. So.
Die nehmen die Google Maps API natürlich, was denn sonst?
Ja, und also das ist ganz, ganz interessant, also diesen Generationsding zu sehen, ne? Und und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, kann man ja eigentlich so eine Silicon Valley Historie machen. Du hast halt so Google, was halt noch so ein richtiges Tech Startup war, ja? Also die beiden Gründer waren halt einfach so richtige Tech Engineers, richtige Geeks, die halt einen Algorithmus programmiert haben, der halt einfach wahnsinnig effizient irgendwie Suchergebnisse ausspuckt. Und haben darauf eine Firma gegründet. Aber Facebook zum Beispiel ist ja schon gar nicht mehr so ein so ganz klaren Tech-Startup. Ne? Ich meine, Zuckerberg war sicherlich ein Nerd, aber er ist jetzt nicht so ein Super-Nerd wie jetzt die Google-Gründer, sondern er hat dann im Endeffekt den Lamp-Stack genommen und daraus dann halt irgendwie ein Social Network gebaut. Ne? Und da sicherlich vielleicht ein talentierter Programmierer, kann alles sein, ne? Aber es ist halt nicht irgendwie der jetzt irgendwie die neue Weltformel gefunden hat, sondern halt irgendwie ein existierendes Konzept nochmal anders und neu aufgemacht hat, und sein eigentliches Genie oder seine eigentliche Fähigkeit von Zuckerberg war halt, dass sich dieses strategische Wachstum und dieses strategische Angehen von Märkten und dieses Wachstumsgeschichte so, ja. Mhm. Und das ist das, was dann, glaube ich, diese Generation von Gründer abgeguckt haben, so von Facebook. Okay, wie funktioniert strategisches Wachstum? Wie können wir ein Market Capture machen? Und viele Plattformunternehmen, ne, aber auch eben genau diese, die dann halt nur so oberflächlich noch was mit Tech zu tun hatten. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zwischenstück dann jetzt zu der heutigen Zeit, wo die heutigen Gründer jetzt ja alle so in Krypto sind, ja, wo wir noch nicht mal mehr ein Produkt haben, wo es eigentlich nur noch
darum geht. Du hast Glück, geht, wenn du Affenbildchen kriegst.
Genau. Und Technologie. Ganz ehrlich, ja, also die meisten klonen sich halt irgendwie den Bitcoin-Code und schreiben da ein paar
Daten rein. Nein, Bitcoin-Code klauen sich
nicht. Nicht Bitcoin-Code, aber halt von irgendwelchen anderen Projekten. Die sind ja alle Open Source, kannst du dir einfach rumkopieren.
Ich hab's nie gemacht, aber du kannst dir wohl wirklich, du brauchst da nichts zu klonen. Das ist so,
ja, ich meine, Dogecoin war doch im Endeffekt ein reiner Bitcoin-Klon.
Es gibt da wohl Webseiten, also ich hab's nicht ausprobiert, aber da klickst du halt einen Smart Contract zusammen, und das kannst du das wirklich wohl, also der komplizierteste Teil daran ist, an das Ethereum ranzukommen, was du brauchst, um diesen Smart Contract zu deployen. Wohl literally. Also es ist wohl eine Sache, wenn du weißt, was du tust, so halbwegs dauert das wohl 20 Minuten oder sowas.
Okay, ja. Genau, und da hast du jetzt noch nicht mal mehr ein Produkt, sondern du hast jetzt nur noch irgendwie irgendwelche
Heilsversprechen.
Ja.
Ja, das ist beeindruckend, das zu sehen. Also es ist schon. Die Entwickler sind überflüssig geworden. Wir dachten immer, dass wir von der AI überflüssig gemacht werden, aber nein, wir werden von fetten Egos überflüssig gemacht.
Ja, genau, und die Egos, die musst du natürlich auch noch haben, ne? Irgendwie, die siehst du dann ja auch immer.
Ja. Ja, das ist. Ach ja. Jetzt, ja, und jetzt haben wir das dickste Ego von allen, das kauft sich jetzt Twitter. Das ist jetzt.
Genau. Ja.
Aber es ist. Oh Mann. Es ist so bizarr. Also ich finde diese ganzen Tweets da zu dem Thema halt, also auch so seine Tweets, so wie die Linke ja immer extremer geworden ist und so. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ich habe es gesehen, und ich hatte auch den Impuls zu widersprechen, ne? Und dann zu denken, so, was für ein Bullshit, irgendwie die Rechte ist eigentlich nur viel rechter geworden.
Ja.
Und ich glaube, das kann man so verargumentieren, aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Ich
dass du gerne deinen Twitter-Account behalten würdest.
Ja, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil ich mein Twitter-Account überlege. Da habe ich gedacht, Elon, geiler Take, top Take, Elon, go for it. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil überlegst dir das mal folgendermaßen, ja. Versetz dich mal zurück hinein in einen völlig aligneden Clinton-Wähler aus den 90ern, ja. Clinton hatte eine hardcore neoliberale Agenda, ja, hat den Armen alles gestrichen, hat die Steuern gesenkt, Millionäre hofiert und so weiter und so fort, ja. Also der ist kein bisschen besser als Ronald Reagan in Sachen Wirtschaftspolitik. Die Clintons haben tatsächlich jede Form von Legalisierung von Gay Marriage blockiert, hm, von ihrer eigenen Partei, ja. Transrechte, ja, da hätte er nur gesagt so, haha, Tutsi, ja, habe ich auch gesehen, lustiger Film. So, ja, irgendwie, das wäre das gewesen, ja. Auch Schwarzenrechte oder solche Sachen wie Black Lives Matter, das wäre jetzt nicht noch, da gab es halt viel Virtual Signaling von
die Fund der Police oder sowas jetzt garantiert, ja.
Nee, also und wenn du da jetzt mal so einen durchschnittlichen Demokratenwähler von heute nimmst, ja, na, auf jeden Fall. Also da hat's einen Linksrutsch gegeben. Man könnte aber auch natürlich sagen, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ja,
ja. Ja.
Die Welt hat sich weiterentwickelt.
Nee, ich finde halt diese.
Aber es ist sozusagen, aber es ist definitiv, also ein Clinton-Wähler, ein 90er-Jahre-Clinton-Wähler, wenn du den einmal ausschneidest und in die heutige Realität reinpackst, ja, der würde Trump wählen.
Naja, aber auf der anderen Seite hast du halt, dieser Tweet, den er da gepostet hat, diese Tweets, die er da postet, sind übrigens alle geklaut, ne? Da finden sich hin und wieder mal die Leute, die das im Original gepostet hat. Der findet irgendwo einen Tweet, den er geil findet, und sagt er, ha, geil, copy-paste.
Dafür wird Twitter eben auch einen Button machen. So, unter jedem Tweet ist dann sozusagen copy me. Nee. Wo er einfach so zack, aber draufklickt und dann der gleiche Tweet von ihm raus.
Genau. Und da sieht es halt so aus, als ob die Rechte sich überhaupt nicht bewegen würde. Also die Linke bewegt sich total weit nach links. Er bleibt da, wo er war. Vorher halt ein bisschen links von der Mitte. Aber die Rechte bewegt sich halt gar nicht. Und dadurch, dass die Linke jetzt so weit rüber ist, ist er jetzt plötzlich deutlich rechts von der Mitte. Die Republikaner haben letztes Jahr das Kapitol gestürmt, weil sie den Vizepräsidenten umbringen wollten.
Ich würde nicht sagen, dass es die Republikaner waren. Das ist ein bisschen zu viel.
Das
waren sicherlich einige Republikaner-Wähler.
Der republikanische Präsident hat zu dieser Veranstaltung eine Rede gehalten. Die republikanische Partei ist inzwischen komplett umgefallen und sagt, nee, das war absolut okay.
Ja, schon, ja.
Also das ist durch, das Thema. Das ist wirklich durch. Also das ist dieses Meme muss man schon die letzten paar Jahre ganz massiv ausblenden, um das nicht mitbekommen zu haben.
Ja, ja, klar.
Also das ist insofern.
Aber es ist halt die Frage, sind die wirklich rechter geworden im Sinne von, sag ich mal, wo sie jetzt zum Beispiel in Sachen Policy stehen? Oder sind sie einfach nur gewaltvoller und radikaler geworden in ihrem Auftreten?
Ich glaube, sie können sich einfach besser vernetzen. Ich glaube, das ist tatsächlich der wesentliche Unterschied. Es gibt halt, ich glaube, dieses Meinungsbild, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung, wahrscheinlich der meisten Länder, faschistisch ist. Ich glaube, das ist einfach so. Aber vorher gab es halt nur diesen gewissen Medienkanon, in dem sich halt Meinungen bewegt haben, also die weit verbreiteten Meinungen. Aber jetzt hast du halt, jetzt kannst du halt Telegram nehmen, jetzt kannst du halt 4chan nehmen, jetzt kannst du diese ganzen True Social und demnächst Twitter nehmen, oder Gap, wie hieß das?
Nee, Gap. Gap.io, ja.
Ja, und
Parler gab's noch, Parler.com.
Genau, diese ganz
lang waren die Nazis auch alle auf V-Kontakte, auch ganz witzig.
Ja, und da können sie halt kommunizieren. Und das ist halt, sich verabreden. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, dass das zu einer Selbstradikalisierung geführt hat, dass man halt stärker gesehen hat, dass man ja nicht mehr allein ist. Ich glaube tatsächlich, dass vieles von dem, was heute in den sozialen Netzwerken sich abspielt, sich vor 20, 30 Jahren noch am Stammtisch abgespielt hat und ich glaube auch größtenteils da geblieben ist.
Aber ich würde diese Erfahrung oder sag ich mal diese Sichtweise darauf, dass sich halt die Linke oder die Liberalen oder wie auch immer, wie du den nennen willst, irgendwie zu weit links, weiter nach links gemacht wird. Diese Sichtweise wird, glaube ich, schon so empfunden. Ne? Ich fand das auch so interessant. Es gab genau von Matusek mal einen langen Artikel, wo er so schon nach rechts abgedriftet war, wo er genau das auch sagte. Ne? Ich habe mich nicht verändert. Ja, die Welt ist einfach nur weiter, ist links geworden. Und plötzlich ist das, was ich immer vertreten habe, plötzlich rechts. Ja, aber im Endeffekt habe ich mich nicht verändert. So, ich habe alle meine Ansichten und so weiter und so fort sind genau so geblieben, wie ich sie immer hatte. Aber auf einmal sind die nicht mehr okay. Und ich glaube, dass das stimmt auch. Ja, das stimmt.
Glaube ich tatsächlich nicht.
Doch, also ich habe jetzt gerade schon gezeigt mit diesem Clinton-Wähler, ja, der Clinton-Wähler, viele der Einstellungen des Clinton-Wählers, für die er damals in den 90ern als links galt oder als
galt, links galt von der Mitte. Galt Clinton jemals als links?
Ja, als links Demokrat. Von der Mitte, sagen wir mal, als links von der Mitte. Ja.
Die nicht ganz so rechte Partei.
Als die nicht ganz so rechte Partei, ja. mit denen würde er heute definitiv nicht mehr durchkommen, ja.
Also sagen wir so, die vorletzte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten war die Frau von Clinton, die jetzt nicht wahnsinnig viel progressiver ist als ihr Mann.
Die hat sich aber verändert, doch auf jeden Fall.
Ja, natürlich hat die sich verändert. Ich glaube, also natürlich ändern sich Meinungen, natürlich ändern sich Sichtweisen. Aber ich finde zum Beispiel auch so in anderen Bereichen, also zum Beispiel Pazifismus, so klassisches Thema der Linken, NATO-Austritt, so diese ganzen Sachen jetzt hier in Deutschland. Ist im Augenblick keine Rede mehr davon. Ich habe neulich gesagt, ich als Linker freue mich, dass Länder der NATO beitreten. So weit ist es gekommen. Also das ist zum Beispiel was, wo ich mich sehr weit nach, und ich glaube auch die Debatte sich eher von alten linken Positionen getrennt hat. Ich glaube auch so dieses.
Das ist ein super spannendes Thema. Das können wir eigentlich auch gleich nochmal besprechen, ja.
Ich finde auch zum Beispiel, dass Sozialismus als die Lösung anzusehen ist. Also ich glaube, der Sozialismusbegriff hat sich ganz massiv gewandelt. Den echten Sozialismus, der vielleicht noch vor 20, 30 Jahren sich viele gewünscht hätten. Ich glaube, da gibt es nur noch sehr, sehr wenige Linke, die davon träumen. Und
ja, also was heißt echter Sozialismus? Also das ist ja nie ein wirklich feststehender Begriff gewesen. So, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ich sag mal so, Sozialismus war halt lange Zeit überdeckt von dem real existierenden Sozialismus, der halt dann eben so in DDR und so weiter und so fort existierte. Wo es halt so ein paar definitorische Geschichten von, ich glaube, Lenin oder so gab, irgendwie, die das mal versucht haben zu definieren, was ist halt Sozialismus, was ist Kommunismus und so. Das ist das Problem, dass du halt da noch diese Altlasten hattest. Und ja, also mittlerweile hat sich der Begriff ja sozusagen im Amerikanischen ein bisschen rehabilitiert, weil Bernie Sanders ihn angefangen hat zu benutzen. Klar. Und mittlerweile gibt es halt irgendwie sozusagen sozialistische Bewegungen, die halt damit aber eigentlich mehr oder weniger eine, im Endeffekt die Idee öffentlich finanzierter Dinge, ne, eigentlich umfasst. Ja.
Was ich in den USA gerade ganz massiv sehe, ist, vielleicht taucht einfach nur, dass viele Unternehmen Gewerkschaften bekommen.
Mhm.
Also dass sich Gewerkschaften, bei Amazon hat sich eine Gewerkschaft gegründet, bei Apple hat sich Gewerkschaft gegründet, wo.
Echt, bei Apple auch?
Bei Apple, naja, im Retail.
Google habe ich gesagt, Google hat ja eine
Gewerkschaft. Bei Google gibt's das, bei Starbucks gab's jetzt, hat das eine ganze Welle, die haben direkt, da ist eine zur Union-Chefin erklärt, gewählt worden und die ist direkt gefeuert worden, irgendwie am selben Tag oder so, also wirklich so, also auch so wirklich hardcore dagegen vorgehen. Das würde ich sagen, ist schon wieder so ein, ich glaube, das hat auch viel mit der Einsicht einfach zu tun. Also ich meine, so was sind denn, es gibt ja kein Recht, also so dieses, keine Ahnung, also ich finde auch so diese Trump-Rechten, die wenigsten von denen sagen ja, dass die Reichen immer reicher werden und wir nichts mehr haben. Also die sagen ja, also die haben ja auch soziale Probleme. Und die sie gerne bekämpft haben möchten.
Aber ist es nicht auch immer so bei diesen Polls dann von Fox News, wenn sie halt so ganz klare Policy Points abfragen, wie Healthcare, wie Gun Control und so weiter und so fort, dass selbst die Fox News Schauer in den Policy-Geschichten viel, viel linker sind als die Republikanische Partei.
Ja, ich frage mich, wie stark so diese Links, diese plakativen Links-Rechts-Unterscheidungen auch einfach rein Virtue Signaling sind.
Ja, total, total. Identitäten.
Also,
die Identität rechts besteht darin, die Leute links zu hassen. Und andersrum wahrscheinlich auch.
Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen mehr, aber halt so dieses, das hat ja schon seinen Grund, warum die Manly Mans alle, also ich meine, alle eher rechts sind und so, und warum so dieses ganz starke, also ich finde das ja zum Beispiel krass, wie viele Rechte sich darüber aufregen oder lustig machen, dass die linken Politikerinnen alle nicht so super hübsch sind wie die Rechten. Oder auch Fernsehmoderatorinnen oder sowas. Was zum
in
einen
USA finde ich das so witzig, weil diese bei Fox News, die Mädels da, die da immer moderieren, die sehen alle so unfassbar langweilig aus.
Die sehen alle absolut also
so,
gleich
aus. Die sehen alle gleich da aus. Alle so blond.
Genau.
So Betonfrisur. Das ist so. Oh.
Ja, so, und das ist halt Virtual Signaling. Und wenn du das halt nicht tust, wenn du sagst, eben, ich finde das bei der Pressesprecherin von Biden, die sieht ja nun nicht, also die ist keine hässliche Frau, aber die macht jetzt nicht den Eindruck, als ob sie sich jeden Tag eine Stunde schminken würde vorher, weil es ist halt auch nicht ihr fucking Job, da irgendwie dass jeder Fox News sehr gerne auf sie draufspringen würde am liebsten. Das ist Ich glaube, das sind so ganz, ganz wesentliche Unterschiede. Ansonsten, wenn du das rausnimmst, das wäre eigentlich mal ganz lustig. Das wäre eigentlich mal so für The Daily Show. Gibt's, ich weiß nicht, ob die von Jason Clapper oder wie der heißt. Also die haben so einen Außenreporter, der auch so auf Trump.
Ach so, ja, der immer die Trump-Leute befragt.
Und wenn der einfach mal exakt dieselben Statements auf einer extrem linken und auf einer extrem rechten Veranstaltung raushauen würde, aber halt nur angepasst gekleidet. Und ich wette, das würde
funktionieren. So einmal mit Maga-Hat und einmal...
Genau.
Ja. Aber ich fand das, was du gerade gesagt hast, mit NATO nochmal ganz interessant. Weil das ist, was wir ja momentan feststellen, das ist ja schon, auch hier, ich jetzt mal so im deutschen Diskurs, das ist ja schon eine extreme Diskursverschiebung, ne?
Ja.
Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jemals ein NATO-Fan war oder sowas, aber ich war jetzt auch nie, ich hatte nie die Forderung, irgendwie, dass wir aus der NATO austreten müssen oder dass irgendwie die NATO abgeschafft werden muss oder sowas. Sowas habe ich nie vertreten. Aber ich sag mal so, ich hatte immer so eine Armlänge Abstand zwischen so militärischen Dingen und mir, ne? Und ich muss schon sagen, dass es mich schon auch dieser Ukraine-Krieg erinnert hat, wie dass ein Land nicht existieren kann ohne Verteidigungsfähigkeit. Ja. Und dass das schon auch wichtig ist und dass irgendwie so auch als Europa als Staatengemeinschaft irgendwie da eine Fähigkeit sein muss, sich zu verteidigen.
Ja.
Und so, und also solche Sachen sind plötzlich einfach wie im Bewusstsein plötzlich so, ja. Und das wertet natürlich solche Sachen wie die Bundeswehr oder die NATO dann irgendwie entsprechend natürlich auch auf. Mhm. Ich sehe in meinem noch linkeren Freundeskreis, den ich so habe, sehr, sehr große Probleme damit. Ich habe jetzt keine Leute dahingehend, die jetzt irgendwie Putin-Fans wären oder die jetzt irgendwie jetzt in dieser Situation sagen, wir müssen jetzt irgendwie, die Ukraine muss jetzt sofort aufgeben oder so. Selbst bei den meinen linkesten Freunden kriege ich solche Statements nicht, sondern eher so ein Unwille, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sagen wir es mal so, ja?
Also bei mir ist es so, ich muss es nicht geil finden, um einzusehen, dass es notwendig ist.
Und ja, ich will jetzt noch gar nicht da reingehen, jetzt irgendwie in
diese
Bekenntnis dies, Bekenntnis das, sondern was ich halt feststelle, ist halt, und ich sehe aber auch ganz, ganz viele Leute, die so mehr so in der Mitte sind oder Mitte waren so, die jetzt aber halt total krass unterwegs sind mit, ey, NATO und hier, wir müssen sofort irgendwie alle schweren Waffen dahin machen und ja, hier vielleicht irgendwie atomare Bewaffnung Deutschland, wir sollten zumindest mal drüber nachdenken und so. Also solche Sachen, ja. Die halt dann sozusagen so gar keine Fesseln mehr kennen in der Hinsicht, so und wo ich mich dann teilweise auch ein bisschen erschrecke, so, ja. Irgendwie, die dann auch sagen so, ja, hier, komm, los, scheiß drauf, Flugsverbotszone, komm, wir gehen da mit NATO-Truppen rein und so, also solche Sachen, so, ne. Wo ich dann irgendwie auch denke so, hey, Moment mal, hey, locker bleiben, so irgendwie. Und dann natürlich auch auf meiner Timeline und so. Und ich finde aber diese Diskursverschiebung einfach so rasend krass, so. Und ich kann die halt in gewisser Hinsicht nachvollziehen und ich glaube, ich habe sie auch nachvollzogen. Ich bin auch in diese Richtung gegangen, ein Stück weit. Aber irgendwas, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das nicht auch ein Fehler sein kann, ne? Hm. Ob man da nicht auch irgendwie, ob man da vielleicht schon zu weit gegangen ist oder ob es halt, also so, wie sicher fühle ich mich dabei, diese Schritte zu tun? So, weil da sind ja schon auch eine ganze Menge Unwägbarkeiten in diesem ganzen Konflikt drin und ich will da jetzt nicht so diesen Scaremonger machen und sagen, so, ja, Putin wird auf den roten Knopf drücken oder so ein Scheiß, aber ich sag mal so, wir waren definitiv seit Jahrzehnten nicht so nah an einem Atomkrieg wie heute.
Ja, das ist also. Ja, das ist gar keine Frage. Also die Frage, die ich mir dann halt in dem Zusammenhang stelle, ist, verhindert man diesen Krieg, indem man keine Waffen liefert? Also diesen Atomkrieg, diese Eskalation. Oder macht man es nur wahrscheinlicher, dass sie eintritt? Weil, also das merkt man ja schon, dass er jetzt, oder es deutet sich ja an, dass jetzt als nächstes Russland in Moldawien einmarschieren wird.
Meinst du? Das glaube ich nicht.
Na, die.
Dafür müssen sie erstmal in die Westen der Ukraine kommen. Also da sind
sie. Na, sie sind nicht so weit weg davon. Sie müssen halt an der Küste lang.
Müssen erstmal Odessa kommen. Ich meine, also Odessa
an sich,
das wird schon mega, mega, mega aufwärts. Ich meine, wir haben jetzt 2 Monate lang Mariupol platt gemacht, und haben es jetzt immer noch nicht hundertprozentig eingenommen. Und Odessa ist nochmal größer und nochmal besser verteidigt.
Also ich sag jetzt nicht, dass das morgen passiert oder sowas, aber es ist auf jeden Fall.
Und in Moldawien stehen irgendwie 1500 russische Truppen. Also ich meine, das ist halt nichts, ne? Also gar nichts.
Ja, also ich sag nicht, dass logistisch dazu gerade in der Lage sind oder sowas. Das war jetzt was. Aber dieses, dass die, also ich glaube nicht, dass Putins Hunger mit der Ukraine gestillt ist im Zweifelsfall.
Naja, also ich weiß nicht, ob er noch überhaupt Zähne hat,
wenn
er
das ist die andere Frage. Aber wenn man ihn, also sagen wir so, wenn, aber ich meine, liegt das vielleicht auch daran, dass wir der Ukraine schon im Vorfeld geholfen haben? Also wenn die Ukraine jetzt so dagestanden hätte, wie sie 2014 dagestanden hätte, wäre das ganze Ding vielleicht schon vorbei.
Ja.
Und dann, ja. Würde Putin dann sagen, okay, die Ukraine haben wir, das war's jetzt? Oder würde er sagen, mal gucken, was ich mir als nächstes holen kann? Und ich meine, für uns ist das alles eine relativ theoretische Frage, aber wenn du irgendwie in Litauen wohnst oder sowas, oder in Estland, dann kriegst du das Schiss.
Oder in Finnland halt, ne?
Ja. Ja, Finnland halte ich nochmal, so Estland und Litauen, das ist ja eigentlich unseres. Also das ist ja genau die gleiche, da könnte man ja mit der genau, exakt der gleichen Argumentation, mit der man jetzt gegen die Ukraine vorgeht, könnte man ja auch sagen, aber Estland und Litauen und Moldawien, das gehört eigentlich, das ist auch alles russisch, das hat auch gar kein Existenzrecht. Das ist eigentlich auch nur von Russland geschenktes Land. Und da frage ich mich dann schon, ist es da so eine, ich meine, im Nachhinein mit Hitler sagen sehr viele diese ganze Impeachment-Politik, dieses, oh ja, jetzt hat er sich Polen geholt, naja, danach wird er schon die Fresse halten und ruhig bleiben, sagen ja auch viele, dass das dazu geführt hat, dass es überhaupt so eskaliert ist. Und ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Wir haben nicht die zweite Welt, auf der es passiert ist und wissen nicht, was dabei da rausgekommen ist. Aber ich halte das für ich halte die Frage, wenn man ihm jetzt der Ukraine schenkt, ob er sich damit zufrieden geht oder ob er
ja, eher sagt. Ich meine, darüber reden ja auch eigentlich. Es gibt natürlich Leute, die darüber reden. Es gibt natürlich Leute, die das sagen. Die Ukraine sollte einfach mal aufgeben und so. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ne?
Naja, wenn du wie Sarah Wagenknecht oder sowas anfängst und sagst, ja, da muss mehr verhandelt werden. Ja, worüber soll denn verhandelt werden?
Ja, ja.
Also das ist eigentlich. Wenn
aber diese ganzen komischen offenen Briefe von diesen ganzen Intellektuellen.
Das ja, ist auch mal also geil. Da ist, wenn du da dann halt, ja, wenn du da anfängst zu verhandeln, die Forderungen von Russland sind klar. Also das ist, was sie wollen. Und das Einzige, was sie davon abhält, diese Forderung erfüllt zu kriegen, ist die Tatsache, dass die ukrainische Armee deutlich mehr Gegenwehr geleistet hat, als sie mit gerechnet haben.
Ja. Und das ist wirklich auch so eine Sache. Also man muss sich halt wirklich auf diese Logik. Im Endeffekt, man muss sich auf diese Freund-Feind-Logik in gewisser Hinsicht einlassen. Wobei Feind halt meint, das ist jemand, der jedes Anzeichen von Schwäche, das du zeigst, ausnutzen wird für sich, um seine Position zu verbessern. Und das ist definitiv Putin. Also Putin und das ist häufig ja bei, also das ist ja so ein bisschen der Signature Move von Faschisten, dass sie die Welt nicht in Gut und Böse oder in richtig und falsch verstehen, sondern nur in schwach und stark. Und entweder bist schwach oder bist stark. Und wenn du und alles, was du tust, also alles, was du als Gegenüber von diesem Faschisten tust, wird halt in diese Kategorien eingesortiert. Mhm. Und wenn du irgendwie ein Zugeständnis machst, dann wird das nicht als eine Nettigkeit oder ein Entgegenkommen oder ein Kompromiss oder so etwas. Nein, dann ist das eine Schwäche. Mhm. Und auf eine Schwäche reagierst du mit Stärke. Und das ist etwas, was, glaube ich, so bei allen Bullies und bei allen Faschisten irgendwie einfach die Logik ist. Und deswegen kriegt man die auch immer nur eingezäumt, wenn man ihnen auch wiederum mit Stärke, man muss ihre Sprache sprechen, man muss mit Stärke antworten. Ne? Und und dieser Logik.
Ich neige dazu, dem zuzustimmen. Also ich will das nicht wahrhaben. Würde gerne in einer Welt leben, in der es nicht so wäre, aber ich finde das ja auch so krass, wie sie jetzt hier zum Beispiel dieses Öl- und Gasembargo anfangen auszuhebeln. Ich weiß nicht, dass Österreich und Ungarn lustigerweise anfangen wieder russisches Öl einzukaufen über Tricks.
Deutsche Firmen. Rubelkonten eingerichtet.
Ach, auch in der Schweiz.
Genau, über die Schweiz, genau. Also in der Gazprombank Schweiz haben sie dort jetzt.
Und wie die Schweiz da fröhlich mitmacht, so, hey, endlich läuft mal wieder das Geld der Schurken über uns so richtig.
Und gleichzeitig verhindern sie, dass wir diesen Gepard-Panzer ausliefern können an die Ukraine, weil die Schweiz die Munition dafür herstellt.
Ach.
Und aber das verweigert.
Ganz neutral.
Ganz neutral halt, ne?
Mhm. Ja. Ja, ich finde, also diese ganze Dynamik finde ich schon krass. So diese Bereitschaft, oh, guck mal, da ist jemand, der prügelt auf den einen. Der probiert da dieses Land auszulöschen und darum sind alle gerade böse auf den. Dann kann man mit dem bestimmt jetzt gerade besonders gute Geschäfte machen. Geil. Also es ist schon, ich finde so, ach ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, es ist ja die Menschen darunter, die sind ja, ich sag ja nicht, dass die Ukrainer alle besser sind, um Himmels Willen, oder die Russen alle scheiße sind oder sowas. Aber so diese ganze Logik, diese Abgründigkeit diese Bereitschaft, ah ja, da sterben Menschen, da kann man bestimmt Kohle mitmachen, finde ich schon
hart. Ja, das hat die Schweiz in einem Zweiten Weltkrieg ja auch schon schön gemacht.
Also
Neutralität lohnt sich. Prost.
Jedenfalls, wenn man klein genug ist.
War das nochmal die Diskreditierung des Pazifismus, ne? Ich habe mich nie als Du holst dir was holt? Okay. Ich habe mich nie als Pazifisten verstanden und fand das eigentlich immer schon ein bisschen albern, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass es manchmal nicht dran vorbeikommt, dass man Gewalt anlegen muss. Und Gewaltlosigkeit als eine Prämisse, als eine politische Prämisse vorauszusetzen, ist mir zwar in gewisser Hinsicht sympathisch, aber ich fand das immer ein bisschen naiv. Weil immer es um politische Ziele geht, du wirst dich mit Macht auseinandersetzen müssen und mit Menschen auseinandersetzen müssen, die mächtiger sind als du. Und die halt ihre eigene, ganz eigene Gewalt auch gegen dich und gegen das System, durch das System wieder ausspielen lassen können. Und wenn du dich dagegen wehren willst oder wenn du deine politischen Ziele verfolgen willst, dann brauchst du immer irgendwo ein Quäntchen Macht, ein Quäntchen Zwang, ein Quäntchen Gewalt.
Und Update bei der Krankheit, vorhin hatte ich 36,8, jetzt bin ich bei 37,2.
Oh, das Fieber steigt.
Also wir werden nicht mehr lange machen.
Okay. Scheiße, Max, wahrscheinlich geht's ja morgen richtig scheiße dann, ne?
Oh Gott, ich hoffe, dass es mir nicht so scheiße geht wie Diana.
Wollen wir mal hoffen.
Oh Mann.
Na jedenfalls, und jetzt sind die, ist der Pazifismus ja total diskreditiert und alle schimpfen über die Ostermärsche und über die ganzen Friedensbewegten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann wiederum selber ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich halt, auch wenn ich selber kein Pazifist bin und diese Argumentation immer ein bisschen naiv fand und so,
ja.
Ich fand aber irgendwie den Pazifismus schon auch eine wichtige Stimme im demokratischen Diskurs.
Ja.
So. Also dieses zur Vorsicht mahnen, wenn es darum geht, militärische Lösungen zu finden oder auf militärische Lösungen zu gehen. Und ich sag mal so, es gab ganz viele Beispiele, ja, in meiner Lebensgeschichte, wo ich sage, da hätte ich mir gewünscht, dass sich die Pazifisten durchsetzen, ja, beispielsweise so Irakkrieg oder andere Abenteuer, wo irgendwie die Amerikaner sich da halt reinquatschen haben lassen, wo man einfach besser hätte einfach sich rausgehalten, so, ja. Und, und deswegen finde ich jetzt, habe ich ein schlechtes Gefühl dabei, irgendwie die Pazifisten so zu verdammen. Also auch wenn ich ihre Argumentation vielfach ablehne und teilweise auch echt zynisch finde und ich kritisiere sie auch dafür. Aber jetzt zu sagen, irgendwie Pazifismus an sich ist jetzt einfach irgendwie unmoralisch oder es ist irgendwie böse oder so etwas, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, ein bisschen naiver Pazifismus ist in Maßen, glaube ich, okay. Was ich halt für ein Problem habe damit, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unter diesen Pazifisten viele versteckte Kriegstreiber sind. Oder zumindest instrumentalisiert werden von den Kriegstreibern. Und halt und da sind schon viele Putin-Freunde auch dabei, muss man einfach sagen.
Ja, glaube ich auch.
Und
ja klar, du hast es natürlich diese Montags-Mahnwachen und so, diese Leute, die waren natürlich komplett jenseits, ne? Also die haben zwar irgendwie Überschneidungen und Connections zu der klassischen Friedensbewegung, aber die waren schon auch ein eigenes Trüppchen, muss man dazu sagen, ne? Aber übrigens, ja, wir haben ja Gott sei Dank den Xavier Naidu, den haben wir jetzt wieder.
Oh Gott. Was? Das habe ich nicht mitbekommen, da war ich im Urlaub.
Echt, ja? Das ist so geil.
Ich fand den schon immer scheiße. Ich mochte dessen Musik nie. Ich fand ihn wirklich immer
unerträglich. Tweet fand ich auch dazu so, oh Gott, kommt jetzt wieder Xavier Naidu im Radio oder was?
Wie hat er, der hat sich irgendwie davon distanziert oder hat sich irgendwie
ein bisschen... Ja, man muss es irgendwie ein bisschen abwarten, weil es gibt halt nur dieses 3-Minuten-Video von sich, wie er halt in seinem stilvoll eingerichteten Wohnzimmer sitzt und sehr ernst in die Kamera schaut und sagt, dass er durch diesen Ukraine-Krieg jetzt irgendwie aufgewacht sei aus seinen Verschwörungstheorien. Seine Frau ist Ukrainerin und Und da hätte er sich dann halt einfach mal ordentlich mit beschäftigt und dann hätte er gesehen, dass, und ich meine, in seinem Umfeld, also in seinem Verschwörungsumfeld ist natürlich, sind natürlich völlig andere Narrative unterwegs, als die, die er dann wahrscheinlich dann auf die er dann getroffen ist, und musste sich dann wahrscheinlich entscheiden und hat sich jetzt entschieden, dass die Realität zu akzeptieren. Und wenn er da einmal ist, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass dann plötzlich irgendwie der Rest auch zum Kippen kommt, ne? So, Moment mal. Und ja, so, jedenfalls.
Ab davor, dass jemand das auf jeden Fall sich eingesteht und dann sagt
das auch öffentlich. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich meine, es ist jetzt echt dieses 3-Minuten-Video, wo er halt irgendwie so sagt, so ja, es ist alles falsch und ich bin irgendwie, aber er sagt halt gar nicht so rum, wo genau er falsch lag und wo genau er, ich meine, man muss auch sagen, was er dort gemacht hat, war jetzt nicht einfach nur, er war jetzt kein Mitläufer, er war jetzt wirklich einer der krassesten Hetzer. Ja, ich meine, der hat halt irgendwie Hitler gut gefunden und mega krasse
Antisemitismus. Ich sag nicht, dass der wieder okay ist, um Himmels Willen. Für mich ist der Typ, ist und bleibt der Tod. Und herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, was man machen kann, damit man Xavier Naidu im Radio auch in Zukunft nicht hören muss? Einfach kein Radio hören, so wie normale Menschen. Es gibt da im Autoradio, es gibt da diese Bluetooth-Funktion, die euer Autoradio vielleicht habt, wo ihr euer Telefon mit verbinden könnt. Und dann könnt ihr Podcasts hören oder eure eigene Musik.
WMR hören.
Könnt ihr WMR hören.
Ordentliche Menschen.
Genau. Und nicht hier irgendwie Bayern 48. In Portugal sind wir mit dem, am Tag zum Flughafen sind wir gefahren, hoffentlich haben wir den nicht angesteckt, mit so einem Taxifahrer. Und da lief irgendein Radiosender. Und bis auf das halt Portugiesisch war, dass ich kein Wort verstanden habe, war das halt, hätte das 1:1 ein deutscher Radiosender sein sollen, das war können. Also das war so die gleichen Jingles, die gleiche Musik, die gleiche, alles war absolut identisch. Das war also so wie so im Klischee-Radio halt so halt so, und jetzt fährt dort Verkehr.
Ja. Rick und Morty, gab es mal diese eine Folge, wo Ich fällt mir gar nicht mehr ein. Wie heißt der Papa da nochmal bei Rick und Morty? Egal.
Steve.
Steve oder so, ja genau. Er sitzt dann halt im Auto und fährt so lang und man sieht dann halt irgendwie die Laternen dran vorbeifahren und die
Landschaft. Ist das die Folge, in der seine Simulation massiv
runtergefahren wird? Genau, wiederholt sich immer so. Dann macht er dann das Radio an und dann so, hallo, wir spielen heute Human Music. Und dann irgendwie so eine total generische Melodie. Und dann so, oh, guter Song. Und dann stellt sich raus, ist halt alles so eine Simulation, die halt sozusagen aufs totale Minimum Rechenleistung reduziert ist.
Aber immer noch reicht für ihn.
Genau, für ihn reicht's ja. Er merkt das gar nicht so.
Ja, ich muss ja sagen, bei Rick and Morty, ich bin am ehesten eher. Also, welcher Charakter Steve, wäre, ich bin Steve. Aber ich muss sagen, lass uns mal lieber eher schneller zum Ende kommen als langsamer, weil ich muss ja dann auch noch, ich will jetzt einfach noch in der Lage sein, also ich will jetzt die ganzen Sachen
noch.
Ich will
einfach noch in die Lage sein, mich auszuziehen.
Ich will einfach noch ins Bett kommen. Die Zähne putzen. Ist nichts Schlimmes. Nee, aber ich würde das Ganze dann auch gerne noch heute hochladen und rendern und sowas und darum.
Ach so, damit das mehr morgen, ja.
Weil ich, im Zweifelsfall bin ich morgen nicht in der Lage dazu, einen Podcast online zu stellen.
Na gut, okay. Gut, dann ja, Max, ich wünsche dir einen ganz milden Verlauf. Und,
danke. Ich wünsche dir einen milden Verlauf.
Das ist doch der Standard.
Ja, Ding, aber das ist schon sagt. So wie, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir einen milden Verlauf.
Ja.
Toi, toi, toi. Ich wünsche dir
einen milden Verlauf und gute Besserung, Max. Und halt mich auf dem Laufenden. Und wenn ich was für dich tun kann, ne, sag Bescheid.
Sehr freundlich, sehr freundlich.
Ja. Ja, ich meine, ihr seid jetzt, die ganze Familie seid jetzt, ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie welche Medikamente zugebracht werden wollt oder so, ich mache das gerne.
Ja, ich bin mal, ich bin froh, dass es, also wenn's, ich hatte mich ein bisschen drauf vorbereitet, wenn was wäre denn gewesen, wenn's bei mir schneller losgeht und wenn ich irgendwie in einem ähnlichen Zustand wäre wie Diana, dann hätten wir uns einfach schlicht und ergreifend nicht mehr um Kolja kümmern können.
Naja.
Und der ist inzwischen relativ groß oder so und so, aber halt Lebensmittel selber kaufen oder sowas, das da war ich schon so ein bisschen panisch. Aber jetzt, hier geht's relativ gut. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe, ich habe einen milden Verlauf. Auf den milden Verlauf.
Auf den milden
Verlauf. Auf den sehr, sehr milden Verlauf.
Toi, 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 Max.
Danke. Okay, und bis zum nächsten Mal. Kann ein bisschen dauern. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal ein bisschen leiser dann.
Ja, nicht mehr so lang wie letztes Mal.
Tschüss.